Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge der Vuelta-Folge, denn heute ist es soweit, die Vuelta España, die dritte der drei Grand Tours, die 81. Austragung der Vuelta beginnt nämlich und ja, der GC-Favoritenkreis ist spannend, oder?
Mhm. Genau.
So, sollen wir die Startliste direkt überspringen, was GC anbetrifft, oder sollen wir nochmal?
Ja, wir sprechen über das Sprint-Trikot und über das Nachwuchstrikot und das war's.
Okay, dann können wir ja heute ein schnelles Ende machen.
Kurz haben sie uns getäuscht. Kurz haben sie Tadej Pogacar die 14 gegeben, die Startnummer.
Ah, echt?
Mhm. Dann haben sie es nochmal geändert heute. Jetzt hat er die 11.
Aber 14 wäre schon witzig gewesen.
Ist auch so klar, ja, sie fahren noch für Pogacar.
Sie fahren doch für Pogacar, also ja. Nicht für Dome Novak. Wir können mal heute natürlich wieder, wie sonst auch in unseren Preview-Folgen der Grand Tours, ein bisschen die Rundfahrt durchgehen. Wir haben jetzt die überraschenderweise bergigste aller drei Grand Tours der diesjährigen Austragungen. Die Etappen sind auch echt fetzig, also das ist schon echt hart. Also man sieht schon an der Startliste, finde ich, so ein bisschen, so als Sprinter hast du wirklich keinen Bock bei der Vuelta, oder? Vor allem dieses Jahr.
Ich check die Vuelta einfach nicht. Ja. Die hat für mich keine klare Struktur.
Ja.
Alle drei Grand Tours sind ja auch irgendwie unterschiedlich.
Ja.
Die Tour ist irgendwie, ich weiß nicht, bei der Tour habe ich immer das Gefühl, ich weiß ungefähr genau, was da kommt, was da passiert.
Ja, ja.
Man kennt die Anstiege irgendwie, man kennt die Etappen in der Vuelta, finden die immer wieder irgendwo so einen anderen Anstieg, so einen Feldweg, der irgendwo hochgeht, ja, der dann 18% bekommt, wo zwei Fahrer nebeneinander passen. Ich erkenne da auch nichts wieder.
Ich verstehe voll, was du meinst, weil wenn du, schau mal, überleg mal, du wärst derjenige, der, man würde dir zum Beispiel Aufgabe geben, ey Lennart, so in den letzten Jahren, das war alles ganz nett mit Giro, Vuelta und Tour, wir brauchen eine vierte 3-Wochen-Rundfahrt, die machen wir in Deutschland, du kennst dich doch ein bisschen aus in Deutschland, sag mal grob, so wie würdest du das so thematisch aufbauen, wenn du so eine 3-Wochen-Rundfahrt hättest, nur konzeptionell so grob, nicht einzelne Anstiege, sondern wie würdest du es, was wäre dir wichtig bei einer 3-Wochen-Rundfahrt?
Boah, geile Challenge eigentlich.
Ich glaube nämlich auch, weil
alles in Schleswig-Holstein.
Vermeiden.
Niedersachsen.
Also das Ding ist, ich würde, als wenn ich jetzt die Aufgabe hätte an der Stelle, würde ich mir eine erstmal konzeptionell eine Architektur, ein Design, eine Sprache, eine Story, eine Dramaturgie überlegen. Das heißt doch irgendwo, da
was
wo.
Was willst du für eine Dramaturgie machen im Radsport, wenn Tadej Pogacar als GC-Fahrer ist?
Ja, auf so welcher Etappe? Genau deswegen, ja. Was kann ich jetzt noch als dramaturgische Höhepunkte mir raussuchen? Dann von mir aus gehe ich am Anfang, ja, vielleicht wirklich mal ganz klassisch auf die ersten Sprint-Etappen. Da haben wir noch
Kopfsteinpflaster, möglichst veralkte Passagen. So.
Irgendwo in Podelzig oder sowas. Aber das ist einfach so konzeptionell. So denkst, okay, am Anfang sind alle noch zeitgleich irgendwie unterwegs. Ich gebe ein bisschen was in Ostfriesland den Sprintern. Dann machen wir ein bisschen was auch dort mit Windkante vielleicht. So Richtung Flensburg oder sowas. Fahren wir oben an. Dann die Sprinter ein bisschen was. Dann aber auch vielleicht ein bisschen wellig über Sachsen, Thüringen und so weiter. Dass auch mal ein Ausreißer vielleicht die Möglichkeit haben, nochmal in GC nah ranzukommen. Bevor es irgendwann Richtung Berge geht. So, oder bei der Tour hast du ja auch klar, mal früher im Block an Anstiegen oder an längeren Anstiegen, dass ein GC vorentschieden wird, aber dann hast du wieder eine Phase von einer Woche, wo ein bisschen Ausreißer, ein bisschen Sprinter. Und bei der Vuelta dachten die sich so, ey, ganz ehrlich, wir wollen 16 Etappen lang keinen Sprinter sehen. Guck dir das mal an.
Ja.
Also, verstehst du, was ich meine?
Ist häufig so, ja.
Die denken sich einfach so, Berg, 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 noch ein Berg, wir haben noch einen Berg gefunden, Berg, 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 eine Sprintetappe, Berg, Zeitfahren.
Zumindest sieht es so ein bisschen so aus, wenn du dir die Kategorisierung anguckst von den Etappen auf Pro Cycling Stats.
Ja.
Da ist eine blaue Etappe dabei, blau ist flach, das ist Monaco TT.
Ja,
und dann
genau.
Wieder auf der 16. Ja. Etappe, zweimal blau hintereinander und dann wieder ein blaues TT.
Ja, also das meine ich wirklich im Ernst. Ich finde, die Startliste der Sprinter liest sich ja auch so. Und wenn du sowas halt baust, ich finde, dann hast du ja auch, du kannst dir verschiedene Storys erzählen. Du hast jetzt die Berg-Story und die GC-Story, die du erzählst. Ja, und dann haben wir den einen, der besser ist als alle anderen, weitaus besser. Und dann hast du ein paar Etappen, wo vielleicht ausreißt, aber du erzählst diese Sprinter-Geschichte gar nicht. Und das,
ja,
die Sprinter-Startliste, schaust dir an, sind wir schon weit drin, aber da sind alle Sprinter, die auch mal
richtig tief rein, ja.
Ja, sind alle Sprinter, die auch mal über Anstiege halt drüber kommen, aber keine so richtigen Flachland-Vollsprinter.
Kein Sam Walesford?
Sam Walesford bei der Vuelta? Boah, Junge, der wird jeden Tag einfach alles hassen.
Ja, aber der ist ein krasses Zeitfahren gefahren bei der Polen.
Ja, okay.
Das war ultra weird.
Ja.
Sam Walesford fährt, da war ein Berg drin in dem Zeitfahren. und fährt einfach ein extrem gutes Zeitfahren. Liegt am Ineos-Setup, denke ich mal, am Netcompany Ineos-TT-Setup. Ich würde nochmal kurz zu der Deutschland-Tour-Sache zurückkommen, weil ich würde es einfach in die Hände der Deutschland-Tour-Organisatoren geben.
Ja.
Weil die machen das einfach
Fabi, geil. Fabi, komm, mach.
Ja, genau. Ich glaube, es ist immer noch Fabian Wegmann.
Ja.
Dem würde ich auch die 21-tägige Deutschland-Tour anvertrauen. Und dann dürfte der auch sein Grand Départ in Münster machen, wo er herkommt.
Okay, got it. Genau, fahren wir da an, machen oben so eine Schleife und am Ende machst du ein bisschen alpine Region. Komm, dann machen wir mal einen Abstecher nach Österreich. Sind wir mal so frech. Machen wir einfach mal. Weil da sind ja auch die schöneren Berge. So kannst du ja machen. Aber da hast du am Ende halt so ein kleines Finale. 3 Wochen in Deutschland, muss ich ehrlich sagen, wenn das jedes Jahr wäre, wüsste ich auch nicht, was du irgendwann noch erzählen sollst. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zynisch an der Stelle, aber stell dir mal vor, du wirst das jedes Jahr eine 3-Wochen-Rundfahrt in Deutschland bauen. Ich verstehe. Frankreich
hast du... Würden wir mal was über unser Land lernen, wenn wir in der ARD dann die ganze Zeit so Kulturfernsehen machen. Und diese Mühle hier in Brandenburg.
Ja, und hier ganz besondere Schweinshaxen. Das Ding ist, ich finde... So, es ist aber, glaube ich, gerade der Topografie einfach in Deutschland. Du hast irgendwie am Anfang, oben hast du flach, da wird es mittelhügelig und unten wird es dann richtig bergig.
Ja.
Und wenn du die anderen Länder anschaust, Italien, Spanien, Frankreich, hast du mehr verteilt an verschiedenen Stellen, halt immer diese Gebirgsketten. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, wir haben ganz, ganz klare Struktur. Oben ist flach, unten ist bergig. Und ich würde sagen, wenn du jedes Jahr, ich meine von der Fläche her, von der Größe, ist es ja nicht kleiner oder nicht weniger möglich, da eine Grand Tour zu bauen. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Jahr überlegen, boah, was machen wir dieses Jahr? 21 Etappen lang. Boah, ist das lang.
Ja, aber wenn das dein Job ist, dein einziger Job, so ein bisschen, ist auch schon gar nicht mal so schlecht.
Ich würde ständig nach Belgien auswandern.
Kannst du ja. Macht ja die Tour auch. Macht ja auch und mega Überleitung macht ja auch die Vuelta.
Ja. Boah. Hör auf.
Zack.
Wir gehen in Etappe 1 rein.
Sogar zwei verschiedene Länder, bevor sie nach Spanien reisen. Aber ich will eigentlich nochmal zurück.
Ja.
3 Länder sogar.
4 insgesamt. In Spanien
Länder, bevor sie überhaupt in Spanien sind, Aber ganz anderes Thema. Wir müssen ja noch mal so ein bisschen allgemein reingehen. Julien Alaphilippe.
Oh ja.
Ist er jetzt weg oder ist er nicht weg? Also Stand heute, gestern Abend tauchen die Gerüchte auf, er hat einfach seine Karriere beendet, ohne so ein offizielles Statement.
Ich habe heute schon irgendwelche Abschiedsposts gesehen. Ja, stimmt das doch nicht?
Doch, es wird stimmen, aber es gibt halt so keinerlei Kommunikation. Er hat das mal so angedeutet bei der Tour, dass es sehr wahrscheinlich seine letzte Tour ist. Dann dachte man, okay, verzichtet er aufs letzte Vertragsjahr. Und jetzt ist so ein bisschen, ja, er hat anscheinend seine Karriere einfach beendet jetzt.
Der macht so ein bisschen Abgang wie die Rede von Rafa Nadal bei French Open damals. Da meint er so, ja, vielleicht war es jetzt mein letztes Turnier, vielleicht aber auch nicht, vielleicht aber schon, vielleicht sehen wir uns auch nochmal hier, aber vielleicht auch nicht.
Ja, genau so. Nur, dass er nichts gesagt hat,
sondern
dass irgendeine Zeitung irgendwas geschrieben hat.
Dass er eine Zeitung schreibt.
Auf jeden Fall ist er raus.
Ah, okay.
Würde ich mal sagen. Und du hast irgendwie gemerkt, er hat auch einfach keinen Bock mehr. Das war nicht mehr sein Radsport. Der ist so nach Covid ist er so komplett.
Ja. Ich will es auch nicht
straucheln geraten.
Ich will seine Performance gar nicht zu schlecht reden. Man muss aber sagen, die Jahre, wo er am dominantesten war, war glaube ich auch so generell die niedrigsten Watt pro Kilos in, glaube auch in den GCs vorne. So Geraint Thomas 2018 und 2019 und so 17, 18, 19. Diese Ära im Radsport war von den Watt pro Kilo, habe ich mal irgendwo gesehen, einer der niedrigsteren.
Kann gut sein.
Wirklich, also das darfst du, kannst du natürlich gar nicht vergleichen, das habe ich schon mal, glaube ich, hier im Podcast gesagt. Das ist mir völlig klar, weil der Radsport viel moderner, viel weiter und auch, haben wir schon mal gesprochen, über Kohlenhydrataufnahmen und so weiter, viel, viel leistungsvorgeschrittener ist. Aber Nils Politz Performances teilweise, was er in den letzten 3 Jahren an den Anstiegen liefert, wäre 2018, wäre relativ lange in der vorderen Gruppe bei Geraint Thomas mitgeblieben.
Ja.
So, zumindest was pro Kilo anbetrifft.
Das heißt, ich mir eine Zeitreise, so Nils mal schön in seinen Einteiler stecken mit dem Fahrrad in so eine Zeitkapsel, Tür zu, schickst du zurück, machst den Fernseher an und siehst Nils Politz und Geraint Thomas alleine vorne.
Perfekt. Und der Brite fragt sich, was macht dieser German Lighthouse da?
Du siehst den Geraint Thomas aber gar nicht, weil Nils von vorne fährt. Ja. Nie vergessen werde ich sein legendäres TT, was er auf einmal gewonnen hat.
Oh, ja.
Julien Alaphilippe im gelben Trikot.
Ja.
Ein bisschen out of this world. Da möchte ich dann auch mal kurz einen Rant loslassen.
Oh.
Ich habe einen Kommentar gesehen, wie naiv wir beide doch sind, was das Thema Doping angeht. Wir sind, glaube ich, nicht naiv, sondern man kann da einfach jetzt nicht gesichert was zu sagen. Ich denke mal schon, im professionellen Sport gibt es sehr viele Anreize, die dazu beitragen, dass Menschen in die Versuchung geraten, mit unerlaubten Mitteln irgendwas zu machen. Aber ich würde mich auch irgendwie scheuen, jetzt hier in irgendwelche Aluhut-Theorien abzugleiten. Deswegen, so eine Performance finde ich interessant, wenn man sie so nennen darf. Ja, ja. Aber ich habe auch keine Ahnung, was da abgegangen ist. Vielleicht ja. Der Mann.
Es war ein Ausreißer nach oben. Ein Ausreißer nach oben gibt es eigentlich seltener, weil entweder du bist gut oder mal hast du schlechte Tage. Aber es gibt physiologisch schlecht den einen Tag, wo besonders mehr geht, weil es ist einfach physiologisch unerklärlich.
Ich hatte ihn selten.
Same. So dieser eine Tag, da hatte ich auf einmal noch mehr Watt und so. Ja, genau. Eigentlich macht das keinen Sinn. Also entweder du hast dann irgendwie deine Kapazität voll ausgeschöpft mal und in anderen Tagen halt nicht, weil die Vorbereitung irgendwie nicht gestimmt hat, aber du hast selten einen Tag nach oben. Und für seine Leistungsverhältnisse war dieser Tag wirklich ein Ausreißer nach oben. Ja. Und das ist halt meistens ein bisschen fragwürdiger, aber auch, macht halt irgendwie gar keinen Sinn, da irgendwas reinzuinterpretieren, was halt offiziell nicht
belegt ist. Es wäre halt einfach super unseriös in diesem Podcast jetzt zu sagen, ja, okay, der stofft und der.
Ja, weil wir es nicht glauben, so nach dem Motto. Ja. Das ist irgendwie Quatsch. Aber ganz kurz nochmal dazu, ich finde, letztes Mal haben wir doch sehr viel nochmal über die Thematik auch gesprochen, oder vorletztes Mal, wie die Fahrer nachts
genau, ich glaube, da kam das dann so ein bisschen her.
Okay, ja, verstehe ich, aber wir haben ja auch gesagt.
Verstehe ich nicht.
Also ich verstehe, dass man das dann aufmerksam machen möchte, aber wir haben ja auch gesagt an der Stelle, dass es absolut berechtigt sei und ich sag
mal. Wenn man jemanden erwischen will, dann sehr wahrscheinlich ist das eine sehr gute Methode, um eine Problematik zu umgehen, dass man eventuelles Mikrodosieren damit kriegen könnte und dann haben wir ja auch gesagt, auch dann bitte in Höhentrainingslagern und sowas, wo man halt am Ende nicht sagen kann, kommt der Effekt von 3 Wochen Höhentrainingslager, kommt der von Mikrodosierung, von EPO, das weiß man einfach nicht. Das weiß man nicht in unserer Sportart, das weiß man leider in keiner Sportart.
Die Tatsache, dass wir Blutpass eingeführt haben im Radsport, also dass wir halt sagen, manche Methoden können wir gerade nicht nachweisen. Wir können es nur darüber nachweisen, dass du atypisches Leistungsverhalten hast.
Und die Parameter sich ändern.
Genau, und die Parameter sich ändern. Wir können nicht faktisch Doping nachweisen, aber sekundär können wir nachweisen, dass der Leistungssprung, den du gerade generierst und deine Blutparameter untypischerweise sich nach oben entwickelt haben oder zumindest unrealistischerweise so und dadurch halt jemand versuchen, mehr auf die Schliche zu kommen. So, ich meine, das ist ja, wo sind wir eigentlich da angekommen in diesem Sport? Das ist ja absolut gut, dass es so ist, aber wir sind ja im Radsport generell schon auf sehr, sehr hohem Level, das uns anzuschauen. Ich sage nicht, dass das jetzt ein Beweis dafür ist, dass alle Fahrer frei von Doping sind. Ich will damit sagen, wir sind bei sehr hohem Level und wenn jetzt bei Mikrodosierung in der Nacht getestet wird und wir erstmal faktisch jetzt gerade keinen Beweis haben, dass jemand positiv ist, würden wir bei der hohen Testquote, die es schon gibt, jetzt auch nicht direkt sagen, ja, auf jeden Fall sind die alle gedopt, weil so schnell kannst du ja gar nicht Fahrrad fahren. Das ist ja Quatsch.
Ja, es gibt jetzt natürlich auch die Ideen, noch einen zweiten Parameter sich anzugucken, nämlich die Leistung. Ist ja so eine Art Wattpass im Gespräch. Führt, also sicherlich auch interessant, wird aber das Problem wahrscheinlich nicht lösen. Ja. Weil wenn du jetzt sagst, wenn im Raum steht, okay, derjenige hat jetzt einen Sprung im Hämatokrit-Bereich gehabt, dann führt das sehr wahrscheinlich auch zu einem Sprung im Leistungsbereich. Du kannst es aber immer noch nicht genau erklären. Und es gibt eine es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das dann zu erklären oder vielleicht noch mehr, aber Höhentrainingslager oder Manipulation. Und deswegen, ich meine, dieser Wattpass wäre super interessant.
Ja,
da kannst du vielleicht einfach auch sagen, durchschnittlich ist der und der Sprung möglich an Leistungsfähigkeit.
Ja, aber wer kann das denn bitte sagen?
Also genau, und wer kann das sagen? Das ist nämlich so, ich meine, wir haben auch Athleten, wo ich sage, Alter, wenn ich mal diesen Sprung machen würde bei uns, das war das letztens eine Schwelle um fast 70 Watt oder sowas gesteigert in einem Jahr, da wäre ich übelst dankbar. Also wir sehen auch in unserem Coaching immer wieder diese krassen Sprünge.
Ja.
Und einige Leute reagieren einfach sehr, sehr gut auf Training. Andere sind vielleicht irgendwie Responder auf andere Trainingsmethoden. Ich zum Beispiel hätte viel mehr Volumen fahren müssen in meinem Leben. Vielleicht hätte ich dann auch mal ein bisschen mehr responded. Aber ja, das wollte ich nur zu diesem Thema Doping einmal klarstellen, dass das nichts absolut mit Naivität zu tun hat. Ich glaube, wir können einfach nicht viel dazu sagen.
Ja, sehe ich genauso. Und ich finde es auch mal so chronische Skepsis oder auch das Unterstellen, dass es ja alle müssen irgendwie gedopt sein. Die haben irgendeine Methode gefunden, wo keiner das gerade herausfinden kann. Ja, vielleicht ist es denn so, aber das chronisch immer anzuthematisieren, ist genauso unseriös, wie das zu sagen, dass es alles frei von Doping wäre. Irgendwie finden da eine gute Mitte, ist, glaube ich, da relativ sinnvoll. Und ja, wir haben jetzt gerade einen Fahrer, der weitaus besser als alle anderen ist, aber man muss auch sagen, so wie er sich entwickelt hat die letzten Jahre, habe ich ja schon mal gesagt, er ist einfach eine nett gemeint, ein Mutant.
Ja, nicht nur, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich finde, dass eine Sache, die mir dann vielleicht naive Hoffnung gibt, ist, die Leute kommen im Alter, ich habe es hier auch schon ein paar Mal gesagt, im Alter von 18 Jahren, 19 Jahren, kommen die aus der U19 raus und fahren Wattzahlen. Die sind halt nun mal einfach viel, viel besser. Also ich sage dir auch, jeder gute Juniorenfahrer jetzt fährt bei der Tour von vor 7 Jahren, sage ich mal,
vorne. Aller Philipp-Zeiten, machen wir wieder.
Fährt der vorne rein. Ja. Die kommen auf einem anderen Niveau und es ist einfach eine Kombination.
Die bringen schon 5,3, 5,5 mit.
In Juniorenfahrer, ich weiß noch, als ich damals irgendwie Fahrer gescoutet habe, wie so ein Brandon McNulty.
Ja.
Der hatte Schwelle 350 Watt, der war Gott.
Ja.
Der hatte aber auch 70 Kilo damals schon. So, und dann warst du da, dann war der da so der absolute Übergott. Der ist alleine angekommen, der hat jedes Zeit von Junioren gewonnen, wenn er jetzt nicht gegen Mikkel Bjerg gefahren ist und sowas. Und das sind mittlerweile Zahlen, mit denen bist du vielleicht gar nicht mehr Profi.
Ja, also früher habe ich mal gedacht, so eine Benchmark war 70 Kilo 400 Watt Schwelle, so das war für mich Profi, ab da ist Profi da sein und Profis haben 400 Watt. Du hast super viele Fahrer auf Bundesliga-Niveau in Deutschland, die in der Lage sind, 400 Watt an der Schwelle zu fahren und die halt auch solche Radrennen fahren. Und es ist einfach nochmal krass stärker geworden, hat sich mehr entwickelt und nochmal meinen Bogen zurückzubringen einfach mit Pogacar. Der Typ ist seit Jahren gut, der ist nicht ein Jahr auf einmal 10 Minuten besser als alle anderen, seit Jahren ist er gut und der ist einfach der hat einen Körper, der einfach sich ganz, ganz anders entwickelt hat, auf welche Faktoren alle auch immer, ohne die zu beurteilen, aber er ist einfach faktisch besser und es ist realistischer, dass er besser ist, soweit als alle anderen, als dass er nicht wäre und auf einem von einem anderen Jahr, wie früher hatten wir auch so Leistungsschwankungen von Fahrern, das war viel, viel verrückter.
Das nämlich so Sachen, da war früher jemand, der kam gar nicht berghoch, auf einmal war der GC-Fahrer.
Ja, und zwei Jahre später hast du nie wieder was von dem gesehen.
Genau.
Das war viel komischer.
Ja. So, das war ein kleiner Exkurs. Ich werde nochmal ganz kurz hier reinschauen, was wir vielleicht noch an Transfer-News haben, bevor wir dann einmal kurz auf die Vuelta oder kurz den Rest der Folge über die Vuelta sprechen. Jordan Gégard, endlich offiziell zu Lidl Trek. Er hat es geschafft, Total Energy zu verlassen. ist irgendwie ein ganz geiler Transfer.
Ja.
Dann Arnaud Delis ist vorgestellt worden bei Tudor Pro Cycling.
Ja.
Ich habe dir den Tweet gezeigt.
Nur gute Deals.
Das ist so 3 Jahre für Julian Alaphilippe. Dann, was hatten sie noch?
Marco Brenner?
Nee, Marco Brenner war es nicht. Es war, glaube ich, eine Auflistung von Leuten, die sie für lange Zeit gesigned haben und die am Ende nicht ganz ihr Leistungspotenzial abgerufen haben. Und dann kam dann direkt: Nice to see that Tudor is learning from their mistakes. Und ein 4-Jahres-Vertrag, Marc Hirschi war es. Ein 4-Jahres-Vertrag für Arnaud Delis und Marc Hirschi war der andere, der halt einen 3-Jahres-Vertrag für viel Geld unterschrieben hat. Hoffen wir mal, dass Arnaud Delis bei Tudor zu mehr Konstanz findet, weil wenn er konstant ist, ist er ein extrem guter Fahrer. Fabio Jakobsen zu Team Visma Liesebike.
Ich wollte es auch gerade sagen, was sagst du dazu? Ich habe es gelesen, da wollte mal deine Meinung hören.
Finde ich irgendwie, also ich hätte Bock als Team darauf. Das ist so einer. Du
kannst es nicht mehr verlieren.
Du kannst nichts mehr verlieren. Ja. Du verpflichtest den für wahrscheinlich Minimumgehalt mit ganz tollen Prämien. Also ist ja wirklich so. Also vielleicht gibst du dir ein bisschen mehr als Minimumgehalt.
Ja.
Und dann machst du richtig fette Prämien rein, sodass er dann da auf ein gutes Gehalt kommt, wenn er am Ende performt. Und du gehst da vielleicht einfach nochmal mit einem ganz anderen Ansatz ran und sagst, hey, wir gucken, was mit dem Fahrer wird. Also
Glaubst du, Fabio Jakobsen kommt nochmal wieder? Oder fällt nochmal auf? Das ist schwierig zu sagen, ich weiß, absolut klar, aber glaubst du noch an ihn?
Also ich persönlich nicht, aber ich habe auch keinerlei Informationen.
Ja, okay.
So, wenn du jetzt den Training Peaks Account hättest, dem Menschen sprichst und sagst, was ist los bei dem im Leben, dann hast du bestimmt Gründe auch als Visma zu sagen, da sehen wir ein Potenzial, wenn wir das und das und das umstellen, dann sind wir aber auch wieder auf einem guten Weg bei jemandem, der tendenziell einfach ein Top-Sprinter war.
Ja, voll. Also das hast du absolut recht, wenn man Daten dazu hat und sagt, okay, das Training könnte man ein bisschen so und so aufräumen, schauen, was passiert. Und wie du schon sagtest, wahrscheinlich relativ günstig diesen Fahrer einkaufen kannst, von dem du weißt, dass er eigentlich gut ist. Und dass, wenn er ein Selbstbewusstsein und ein paar Watts dazu bekommt, auch weiß, wie man sprint und wie man halt vor allem Sprints gewinnt, dann ist das natürlich ein guter Deal. Georg Steinhauser zu Red Bull Boranskoe.
Ja. Angeblich geht Emil Herzog zu IF.
Ah,
haben die getauscht. Nicht im 1:1 Tausch, aber das ist ein Transfer. Mauro Schmid haben wir schon lange hier auch im Podcast verkündet zu Pinarello Q36.5. Lustig, es fährt im Devo-Team ein Miro Schmid. Aber nicht verwandt anscheinend.
Ah ja, okay.
Also das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, fand ich ganz lustig. Victor Angelotti macht einen Mid-Season-Transfer von Netcompany Ineos zu XTS Astana. Und ansonsten finde ich noch irgendwie ein interessanter Fahrer, Tom Krabbe von Flanders Baloise, geht zu Q36. Ist einfach ein guter Transfer, der hat Anfang des Jahres irgendwie in jeder kleineren Rundfahrt, die der gefahren ist, eine Etappe gewonnen. Sogar 3 bei der Tour of Turkey und ist ein interessanter, glaube ich, relativ robuster Sprinter.
Ja, auf jeden Fall. Dinge, die wir noch nicht angesprochen hatten, glaube ich, nur, ich weiß nicht, so subnormal für dich, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast angesprochen haben, aber Tim Thorn Tortenberg zu Sudal Safety Jogger?
Safety Jogger, ja.
Was ist denn, also was ist ein Safety Jogger?
Safety Jogger war schon lange auf dem Trikot drauf. Und
nur jetzt Main-Sponsor.
Ist jetzt genau hochgegangen, weil Quickstep aus dem Namen rausgegangen ist.
Also die kommen in 2 Jahren dann wieder wahrscheinlich, so erfahrungsgemäß, oder in 3, 4 Jahren. Also irgendwann kommen sie eh wieder. Da heißen sie wieder nur Team Surprise. Quickstep, alle paar Jahre.
Ja, genau. Ich glaube, das war es schon so an den ganz großen Transfers.
Hier, blüht nochmal auf, Mikel Landa. Zu Euskaltel Euskadi.
Zurück, ja. Zu Euskaltel Euskadi.
Jetzt nach einer erfolgreichen Vuelta, die vor ihm voransteht.
Boah, dann haben wir auch noch einen. Marco Brenner.
Ja.
Ich habe gehört, dass sein Sieg bei der Polenrundfahrt da so eine Art festgeschriebene Kaskade ausgelöst hat im Vertrag. Und dass die echt gut sein soll für Marco Brenner. So,
mehr was heißt
dazu,
das?
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber das ist so. Es gibt anscheinend auch Vertragsklauseln, wo du sagst, gewinnt der Fahrer eine World Tour Rundfahrt, verlängert sich der Vertrag automatisch um x Jahre und um x Euro. Und so wie ich das gehört habe, war das dort der Fall. Und das soll echt lukrativ sein. Und da sind wir wieder bei Geilen.
Ohne, dass wir Zahlen nennen, aber dass er halt, ich sag, mit dem Überfahren des Zielstrichs, dass ich dachte, die nächsten 4 Jahre, geil. Ich kann den Zirkus weitermachen.
Aber das ist auch so ein typischer Radsport-Gossip, ne? Das hörst du immer wieder von Leuten gehört haben. Und dann kannst du auch immer bei den Zahlen willst ein bisschen was abziehen oder sowas, ne?
Ja.
Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass solche Klauseln irgendwie da sind und dass sie funktionieren.
Aber 4 Jahre?
Ich finde, sowas wäre ein sehr, sehr langer Zeitraum. Aber man muss auch bedenken, bei Marco Brenner, man hat das Gefühl, der Typ ist schon übelst alt, der ist erst 23, der ist 2002er-Jahrgang, der fährt halt einfach seit dem allerersten Jahr aus der 19 auch World Tour. Der ist halt sofort hochgegangen, wie Remco. Und deswegen ist der schon ein alter Hase. Der hat jetzt schon, bei Pro Cycling Stats so, hat der 10 Jahre irgendwelche World Tour oder Pro Road Teams drinstehen. Also natürlich auch für die zukünftigen Jahre. Und der ist halt 23.
Das ist krass.
Genau. Jetzt sind wir aber durch mit den Transfers, würde ich mal sagen.
Nee, finde ich gut, aber das wollte ich letztes Mal so angesprochen. Ich freue mich immer auf diesen End of Summer, End August,
aber
September.
Nicht so, mir fehlt da. Dieses Jahr ist noch nicht so richtig so der krasse.
Ja, da kommt noch ein bisschen was.
Da kommt wieder so ein. Letztes Jahr hattest du Remco.
Jo, stimmt, das war noch so lange.
Dann hast du dich noch gefragt, okay, holen Sie Lipo noch aus dem Vertrag raus, weil er keinen Bock hat auf eine Doppelspitze. Und
Wir hatten noch lange überlegt, ob Wout van Aert irgendwo noch hinwechselt, bis er einen Live-Contract unterschrieben hat. Da war auch sehr viel Gerüchte hin und her. Aber ich finde es mal sehr spannend, das macht Spaß. Ja.
So, dann Hard Facts. Vuelta, die random Rundfahrt, hat immer einen ganz eigenen Vibe. Ich weiß nicht, ob das so auch ist, wenn man sie fährt. Und beginnt in Monaco.
Ja.
9,4 Kilometer TT. Relativ flach, so wie ich es gehört habe, ist das Finale ein bisschen kriminell.
Die ganze Strecke finde ich ein bisschen kriminell, wenn man es auf der Karte anschaut.
Ja, du fährst halt am Ende im Finale durch so einen Park und da sind so ganz komische Ecken drin.
Geil. Ja, stimmt, man sieht's.
Also da gibt es so Ecken in der, wo ich mir denke, hä? Wie soll das denn gehen? Und auf dem Zeitfahrrad, da musst du wahrscheinlich übelst viel antreten.
Ja.
Und ich habe mir halt nur gedacht, boah, ich hoffe, da legen sich nicht einige ab am allerersten Tag von der Grand Tour, weil dann wird so eine Grand Tour echt lang.
Jo Leute, ich unterbreche mal ganz kurz einmal die Vuelta Preview Show, denn wir haben einmal etwas anzukündigen. Wir haben eine neue science.cc Website gelauncht. Da könnt ihr jetzt einmal alles rund um das Thema Radsport und Laufen, Trainingspläne und Coaching wiederfinden. Und dort findet ihr auch den Link zum kostenlosen Erstgespräch, wenn auch du dich mal beraten lassen möchtest, wie dein Coaching aussehen könnte. Und jetzt geht's weiter mit der Vuelta-Folge. Das stimmt. Ich habe auch gerade überlegt, was ich darauf antworten kann, aber eigentlich fällt mir gar nichts ein. Das ist echt so, wenn man sich die Karte anschaut, des Zeitfahrens, das ist echt wirklich sehr verwinkelt. Das habe ich bei Barcelona schon gesagt, aber Barcelona war, glaube ich, nichts dagegen. Mhm. Es ist sehr, sehr flach, das Zeitfahren. Wir haben keinen Anstieg, kein nichts darin. 10 Kilometer, super schnell zu Ende. Das heißt, voll Speed auf den Geraden, aber sobald du eine gerade Geschwindigkeit aufgenommen hast, geht entweder schon die nächste 180-Kurve los oder halt irgendwie links, rechts oder halt ein Kreisverkehr. Also das wird echt heute echt richtig spannend. Wenn ihr Möglichkeit habt, schaltet ein. Ich glaube, es macht Bock zuzuschauen. Ich weiß nicht, haben wir es auch abends? Ich habe gar nicht die Startzeit
geguckt. Der erste Fahrer startet um 16.17 Uhr.
Ja, okay. Aber typischerweise eher in die Abendrichtung. Und er kann einfach mit dem Rad hinfahren.
Ja.
Tadej Pogacar fährt zur Arbeit mit dem Fahrrad.
Ich weiß nicht genau, wo er wohnt in dem Ort.
Wird nicht so weit sein.
Wird nicht so weit sein, genau.
Naja.
Und, ja, ich frage mich bei solchen Zeitfahren halt, worauf kommt es da an? Ich habe der Teil Aerodynamik ist auf relativ wenigen Teilen der Strecke
Cornering.
Relevant. Sehr viel auf Cornering. Du musst
Cornering und das,
gut aus den Kurven rauskommen.
Ja, auch genau. Cornering und du darfst, glaube ich, auch, das ist, wir hatten diese Tage für den Riderman, klingt jetzt ein bisschen absurd, jetzt den Vergleich zu ziehen, aber habe ich einen Call geführt mit Athleten und da ging es auch ein bisschen darum, weil es so verwinkelt ist teilweise und auch mal Anstieg drin sind, meinte ich, fang gar nicht groß an, erst irgendwie zu gucken, was kann ich so auf 30 Minuten treten oder schwellmäßig. Das ist eine sukzessive, auch ein bisschen mit Gefühl, Ausleerung deiner anaeroben Batterie. Also du musst irgendwie stückweise schaffen, du musst super, super ready sein, gutes Warm-up, gutes Warm-Protokoll, Bicarbonat reinscheppern und dann musst du in der Lage sein, dich sukzessive so zu erschöpfen und lernen, dass du in den richtigen Momenten halt beschleunigen kannst. Also es ist halt auf den Geraden surfen und das ist schon fast wieder, boah, leicht gesagt, aber der eher leichtere Teil, zumindest was das Pacing betrifft, du trittst halt irgendwie ungefähr so das, was du gerade da aufrecht halten kannst, dann kannst du schon fast wieder runtergehen vom Gas, um die nächste Kurve anzusteuern und maximales Tempo aus den Kurven raus, beziehungsweise schnell auf Tempo wieder kommen bei 10 Kilometer. Wenn du das Vollgas fahren willst, da hast du richtig zu tun bei so einem Zeitfahren, da musst du voll da sein.
Ja, also wird spannend zu sehen sein, wer da vorne reinfährt. Dann haben wir ja gesagt, es gibt tatsächlich drei Länder, die befahren werden, bevor es nach Spanien geht. Die erste Etappe geht dann von Menorca nach Manosque. Das ist ein recht welliges Profil, aber halt nichts super Schweres, auch nicht super Leichtes. Wenn du da richtig drüber bügeln möchtest über so ein Profil am allerersten Tag, dann kannst du die Etappe mit Sicherheit sehr schwer machen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jemand Bock drauf hat.
Ja, ich glaube, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass auch relativ schnell wie Ausreißer schon durchkommen, vielleicht sogar. Weil, man sagen, wenn man überleg mal, du bist so Pogacar, musst das Ding irgendwie jetzt doch wieder kontrollieren. Also klar, der kann wieder alles, ist mir schon völlig klar, aber du musst das irgendwie kontrollieren. Auch da muss man sagen, der ist wahrscheinlich wieder weitaus besser als alle anderen, aber eine Vuelta haben wir schon häufiger gesehen, das ist die Form noch ein bisschen schlechter als Tour. Da war jetzt noch viel Training zwischen und ein paar Nachtour-Kriterien. So ganz weißt du vielleicht noch nicht, wo du stehst. Und Etappe 3 und 4 geht ja auch, 3 schon fängt so an, aber Etappe 4 geht auch richtig in die Vollen. Das heißt, du kannst auch sagen, komm, mach die erstmal, weil es gibt so viele bergige Etappen. So, also hart gesagt im GC, das ist wie so ein Einzelsolist auf einer Flachetappe, da kannst du sagen, der kommt von alleine wieder und Ausreißer bei der Rundfahrt kommen auch von alleine wieder. Also theoretisch könnte man auch sagen, ja, mach die erstmal.
Ja, das Interessante ist halt auch am Ende zu schauen, wer hat denn überhaupt ein Interesse an einem Sprint?
Ja.
Auf solchen Etappen.
Ja.
Also das ist dann, glaube ich, eher so das Wichtige, so sprintermäßig, vielleicht machen wir das vorweg, weil das ist immer wichtig, einfach nur mal um die Sprinter zu schauen, weil GC-Leute werden wir dann auch auf jeden Fall noch besprechen, aber genau für das ist die Frage so, wer will denn überhaupt sprinten?
Ja.
Ich denke mal, Wismar hat da richtig Bock drauf, weil mit Wout van Aert und Matthew Brennan.
Ja.
Und mit Christopher Laporte hatten für jede Ankunft irgendwie jemanden, der das Ding abschießen kann.
Das wird, glaube ich,
eine richtige geile Truppe für.
Ich wollte gerade sagen, das wird eine coole Rundfahrt guter Roaster für die Rundfahrt, weil normalerweise immer unsere GC-Fahrer bei Wismar, immer das Ziel irgendwo, die Ambition, okay, wir gehen auf GC, wir gehen auf Gesamtsieg und das haben wir jetzt einfach nicht. Wir haben einfach eine Henkertruppe, die versucht das ist eine Lidl Track als Wismar-Version.
Ein bisschen, ja. Genau. Kann das man so ich sagen. Geil.
Apropos Lidl Track, geht dann direkt weiter mit unserem, fast Angreifer der Tour, Mats Petersen. Auch ideal für so etwas.
Tibonis, die zwei auch gut aufgestellt für sowas. Das heißt, die haben noch Bock auf einen Sprint. Dann Alpecin Primatec, Caden Groves.
Oh ja.
Auch genau der richtige Mann für sowas. Und unendlich viele andere hast du dann auch nicht mehr, sowas fahren. Ne? Yeah.
Also, der letzte Sprinter ist noch Jordi Meus in der Reihe, aber der wird dann eher versuchen, jetzt nicht zu selektiv werden zu lassen.
Genau, den wollen sie eher abhängen. Der kommt manchmal auch erstaunlich gut bergauf.
Ja, voll.
Aber,
das Ben ist Turner?
Jetzt, ja, Ben Turner sehe ich jetzt nicht unbedingt als denjenigen, der da reihenweise die Tappen abschießt. Der hat mal echt gute Phasen auch gehabt.
Ja.
Aber das ist für mich leider keiner, der halt viel gewinnt.
Ja, genau. Und so sehe ich jetzt
immer ganz vorne, aber
ja, und mit diesem Blick habe ich irgendwie vorhin auch auf diese Sprinterliste geschaut und dachte mir, ja, okay. Dann habe ich halt diese Tappen nochmal angeschaut. Und dann siehst du halt, die ersten 16 Etappen erwartet ja auch kein Reinsprinter irgendwas. Und das erklärt auch, warum jetzt auch wirklich kein Reinsprinter da ist.
Ja. Dann noch Brian Cooker.
Ja.
Der wird auch eigentlich immer nur Zweiter. Der arme Mann.
Der arme Mann.
Sehr, sehr guter Fahrer.
Ich gönne ihm mittlerweile auch mal einen Sieg.
Ja, ich würde ihm auch einen Sieg von ganzem Herzen gönnen. Und ich glaube, ich hätte noch einen
hier. Ja, dieses Jahr ein Rennen gewonnen, so ist nicht.
Ja, ich hätte noch einen hier, glaube ich, gesehen, der auch mal eine Etappe abschließen kann, wenn alles gut läuft. Und zwar muss ich die Liste einmal noch durchsuchen. Ah ja, Matej Govecka von Bahrain Victorious ist, finde ich, ein oft unterschätzter Fahrer. Der kann auch manchmal, wenn es ein bisschen schwerer ist, aus einer kleinen Gruppe echt einen guten Sprint fahren. Sein Problem wird halt eher so sein, dass da noch so ein paar andere Leute sind.
Die das halt genau, das ist halt das Problem. Ne? Also wenn er bevorteilt wird, so sind aber andere noch besser.
Dann noch mehr bevorteilt.
noch bevorteilter.
Ja, aber so richtig viele, keiner von den Top-Sprintern ist da. Guck dir einfach mal an, wer bei der Renui-Tour fährt. Da fährt Milan gegen Melier, gegen Coy, gegen Philipsen. Ja. Also das ist noch ein anderes Kaliber.
Ja. Ich meine, überleg mal, kein Sprinter hat sich gesagt, bei der Startlist von Vuelta, wenn es einen Sprint gibt, und du bist richtiger so ein Flachland-Sprinter, dann ist es ja eine relativ hohe Chance, dass ich schieße das Ding hier ab. Aber das hat keiner.
Trotzdem hat sich keiner angemeldet.
Das hat sich keiner angemeldet. Keiner nachgemeldet auch.
Keiner hat auch.
Und keiner in Monaco nochmal das Ticket gezogen. Hier, wo sind die Nachmeldungen? Ihr macht 20 Euro Nachmeldegebühr. Hat niemand gemacht.
Ja. Okay, springen wir zurück zu der zu den Etappen, aus denen ich uns rausgeholt habe.
Ja.
Monaco und Manosk, so eine Etappe, da wird jeder von den gerade genannten irgendwie Bock haben, mal schon irgendwie so eine erste Duftmarke zu setzen. Das heißt, ich glaube, es wird schon eher zusammenbleiben. Die müssen auch gar nicht so hart fahren, weil sie haben keine reinen Sprinter, die sie abhängen
müssen. Ja, klar, das stimmt.
Die haben da halt einfach keinen Sam Wells.
Also sehen wir doch wieder Pogacar mit Wout van Aert sprinten.
Weil Pogi Bock hat. Wenn ihm langweilig ist, ja. Dann die dritte Etappe geht auch direkt mal sehr, sehr weit hoch.
Ja.
Nach Font-Rémeux. Das ist ein bekannter Ort fürs Höhentrainingslager. Ich glaube, eher aus dem Laufen. Also eher im Running-Bereich sind da viele Leute. Da geht es halt übelst lang, einfach so mit 4,9% hoch.
19 Kilometer. 19 Kilometer.
19 Kilometer, dann nochmal 9,9 Kilometer. Also erst als Kategorie 1 Berg, dann als Kategorie 2 Berg, der letzte Teil. Das ist halt ein Anstieg, der noch sehr, sehr viel von Windschatten profitiert.
Und aber wir haben es bei der diesjährigen Tour gesagt, wir haben es damals beim Galibier gesagt. So, wenn die Bock haben, dann machen sie auch was daraus.
Ja.
Ich glaube
so
nicht.
Wie Mats Pedersen über den, was war es, Golde Croix de Fer gefahren ist.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass es da so einen Massensprint gibt.
Meinst du?
Ja, nicht wirklich, aber schon.
Mats Pedersen gegen Pogacar.
So ist er, also
auf
ist
2000
er teilweise
Meter.
Ja. Also der ist ja teilweise noch in Gruppen dabei gewesen bei der Tour, da waren noch 30 Leute drin. Und wenn
stell
du das
vor,
Niveau dahin bringst, dann kannst du, und die wollen vorne alle nicht irgendwie auf Zeitabstände fahren, sondern fahren kontrolliert. Der hängt so am letzten Zipfel, dann sprintet der garantiert am Ende nochmal.
Stell dir vor, du bist, sagen wir mal, ich will nicht unterstellen, dass er nicht gut ist oder so, Enric Maas, so, das ist ja eine Wundertüte so. Aber stell dir vor, du bist Enric Maas, du fährst einen Anstieg hoch und guckst nach rechts und Mats Pedersen fährt noch neben dir. Aber das ist halt schon hart. So, du denkst, boah, es tut schon weh. Und dann guckst du nach rechts und Mats ist immer noch da. Boah, muss das demotivierend sein.
Ja, dann macht er den Miguel Superman Lopez und steigt selber aus.
Nee.
Kein Bock. Ja, Etappe 4, das ist dann das dritte Land, Andorra.
Ja.
Also dann haben wir beide Steuerparadiese einmal abgefahren in Europa. Das heißt, die eine Hälfte wohnt, die eine Hälfte wohnt in Monaco und startet zu Hause, die andere Hälfte fährt nach ein paar Tagen einmal zu Hause vorbei.
Ja, das ist echt praktisch.
Eine Etappe von Andorra la Vella nach Andorra la Vella über den Port de En Valira auf 2407
das
Meter Höhe.
Das ist krass. 2407 Meter an Etappentag 4.
Ja.
Also wir haben jetzt schon, so wir waren bei der Tour ewig, also auch so mal hin und her und dann ein bisschen Höhe und beim Giro damals, beim Giro Anfang des Jahres haben wir noch überlegt, so wann gibt es so einen Höhemoment, so wann gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass mal Höhe stattfindet. Hier, bam, dritte los. Etappe schon 2000, vierte Etappe 2004.
Auch da alle zu Hause, das sind die bekannten Anstiege, auch hinten raus so ein Col d'Ordino ist bekannt, die sind den bestimmt schon alle 100 Mal gefahren, aber es ist für mich eine relativ schwere oder eine richtig schwere Etappe, 3 Kategorie 1 Anstiege, da kann man manchmal sagen, könnte das Rennen direkt auseinanderfliegen.
Sehr Vuelta untypisch, wir haben eine durchweg durch die Etappe schwere Etappe und nicht dieses, wir fahren lange irgendwo lang Und dann fahren wir 18% irgendwo hoch.
Ja, das ist die Etappe danach. Da fährt man so ganz lange so flach. Dann haben die sich entschieden, weil ich habe mir das nochmal angeguckt, wieso wird das dann da auf einmal kurz wieder bergig? Da biegen die einmal ganz kurz über so eine, weil es ihnen wahrscheinlich zu langweilig war. Ja. Fahren wir noch einmal dahinter.
Wir könnten eine Sprinter-Etappe bauen oder ich habe eine Idee.
Wir machen noch so ein bisschen was da rein. Ja, die Kandidaten für so eine Etappe haben wir schon genannt.
Ja.
Ja, das könnte aber dann so eine Etappe sein, wo dann ein Jordi Meuss auch mit dabei bleibt.
Da ja, stimmt.
Wird es dann an den Teams liegen, dass sie das dann ein bisschen schwieriger machen müssen, damit er nicht mehr dabei ist.
Ja, genau. Vom letzten Gipfel bis zum Ziel haben wir noch knappe, ein bisschen weniger als 30 Kilometer, 26 Kilometer. Das heißt, er müsste sich irgendwie schaffen, 26 vor Ziel über den letzten Anstieg, den Alto de Bowles, dran zu bleiben. So, dann ist es interessant für so ein Sprintfinale. Das würde ich mir echt gerne anschauen, weil, wie gesagt, dadurch, das haben wir sehr, sehr rar irgendwie, dieser Vuelta. Dauert sehr, sehr lange, bis wir die Sprintankünfte kommen. Deswegen ist es sehr spannend, sich das anzuschauen. Oder für diejenigen, die sagen, interessiert mich eigentlich nicht, ist es ein Pausentag der Vuelta, wo man mal kurz nicht einschalten kann. Ich finde aber der nächste Tag dann schon wieder interessant.
Ja.
Etappe 6 ist auf jeden Fall kein unwichtiges Rennen.
Kommt hinten raus mal so ein Anstieg mit Gravel und deutlich mehr als 10%.
Ja.
Da haben sie wieder ein richtiges Goldstück irgendwo ausgegraben.
Genau, das ist so Vuelta. Wir haben da was, wir haben da einen Weg gefunden. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, haltet euch fest, da gibt es so rechts einen Gravelweg hoch, oder?
Geil.
Richtig geil.
Und da ist auch noch niemand bei Strava je lang gefahren. Ja, genau. Das ist so die Kategorie. Da müssen wir unbedingt mal lang.
Das ist so die Kategorie.
Komoot hat es auch vorgeschlagen.
Strava-Segment sagt so, der kommen gerade so bei 300 Watt Average. Da weißt du genau, der ist nicht im Rennen befahren worden. Sind, glaube ich, irgendwie knappe 2 Kilometer, 1,9 Kilometer auf Dirt Road. Ich habe das vorhin mal gegoogelt und mal geschaut, wie das aussieht. Es wird nicht, als wärst du bei Girona mal kurz falsch abgebogen. So. Ja. Es ist nicht komplett rough, so ist es nicht, jetzt nicht Trucker-Style, aber es ist halt einfach ein ganz schmaler Dreckweg, irgendwo ein Anstieg halt hoch. Also es könnte cool werden, es könnte natürlich auch manche ein bisschen nerven. Es ist relativ früh in der Rundfahrt so ein Gravel-Anstieg, das heißt, sollte irgendein GC-Fahrer, der sich eigentlich Hoffnungen macht, dort einen Defekt haben, einen entscheidenden Moment und dadurch Zeit kassieren, gibt es halt auch die Möglichkeit, die nächsten Wochen da so ein bisschen noch was aufzuarbeiten. Ich fände es geil, so Pogacar mit Doppelblatt. Und es dauert richtig lange, bis er das gefixt bekommt. Einfach mal so ein kleines Handicap.
Handicap. Ja. Und dann kommt da so ein, wird das, der Rest der Vuelta wird dann so ein Jagdrennen, wie als Ben O'Connor sich Vorsprung geholt hat.
Ah, ja. Ja.
Und man eigentlich wusste, stimmt, dass er sie nicht gewinnt. Das
ist eine Frage der Zeit. Frage,
wann.
Ja, genau, sehr gut. Das ist so ein Chase-Race.
Ja.
Aber dann müssen die anderen halt als Kollektiv zusammenhalten und dann ist halt immer, okay, Pogacar fährt wieder los und jetzt müssen wir stückweise gucken, dass dieser Damage nicht zu groß wird. Du hast 3 Minuten, stell dir mal vor, du hast so 5 Minuten Vorsprung.
Was willst du mit 5 Minuten?
Okay, du hast 12 Minuten Vorsprung. Man muss gucken, dass du über die nächsten 20 Tage du nur sukzessive die einbüßen wirst.
Wäre ein spannendes Format. Vielleicht stellt der Radsport wegen Tadej Pogacar mal irgendwann daraufhin um.
Handicap.
Da auch noch die Sache, der hat ja seinen Vertrag verlängert. Bis 2031.
Ja.
Potential 12 Tour Victories, hat einer ausgerechnet, die bis dahin dann erreichen kann.
Ausgerechnet.
Das ist auch nicht die schwierigste Rechnung. aber es gibt also kein Karriereende nach, oder zumindest ist es jetzt nicht geplant, nach den Spielen in L.A. oder sowas. Weil er ja schon manchmal so ein bisschen Andeutung gemacht hat, ewig werde ich nicht fahren, aber er bleibt wohl noch ein paar Jährchen da.
Helfen wir mal, ist der 28, 27?
Das ist 98er Jahrgang.
28.
Ja.
Dieses Jahr 28. Es ist schon einfach auch noch nicht so alt. Also früher fingen jetzt die Grand Tour-Sieger an Fahrern.
Das hatten wir ja schon mal gesagt, dass Lance Armstrong danach noch 7-mal die Tour gewonnen hat, nach dem Alter. Ja, wir wissen, Lance Armstrong hat offiziell keine Tour gewonnen, aber wir sagen das jetzt einfach mal hier so.
Du Naiver!
Genau. Zurück zu der Vuelta. Diese Etappen sind halt so völlig random. Diese nächste ist so eine Etappe, da fährst du, wenn du, da könntest du auch einfach so eine lineare Steigung ranlegen und dann fährst du einfach von Kilometer 0 bis 150 immer so Stück für Stück hoch. Ja. Und das ist so, es gibt keine so klare Abschnitte, das ist jetzt der Berg, das ist jetzt die Abfahrt, das ist nochmal ein Flachstück, sondern das ist so wellig und nicht konstant. Und ich frage mich, ob die Fahrer das cool finden oder ob die das irgendwie nervt.
Also mich würde es hart nerven, weil wir haben ja schon mal gesprochen, wir brauchen immer so ein bisschen Release auch irgendwie auf dem Muskel. Und ab Kilometer 94 bei der Etappe hätte ich gar keinen Spaß mehr. Vielleicht noch ganz kurz am Ende.
Aber das bin ich anderer Meinung. Wenn du einen Release willst, dann hast du ja genau da eben Flachstücke und Abfahrten.
Ja, verstehe.
Und das ist halt dann einfach so ein bisschen unrhythmischer.
Ja.
Und das geht so in Etappen hoch. Die letzten 10 sind mit 5,9% auch nicht so super schwer. Aber
das bedeutet aber auch, du kannst an den Rampen auch immer ein bisschen tiefer gehen. Also du kannst auch schon mal.
Würde aber jemanden, der halt irgendwie so ein bisschen explosiver ist, auch dann sogar mehr liegen als jemandem, der sagt.
Alaphilippe 2,18.
Alaphilippe 2,18, genau. Verliert es da definitiv nicht. Also das ist ein safest Ding. Aber von diesen Etappen gibt es halt super viele und ich frage mich halt, wie enden die? Und ich habe so das Gefühl, die enden dann wahrscheinlich irgendwie in so mittelgroßen Gruppen mit so einem halben Sprint aus diesen
Es fehlt, und da hatte, glaube ich, Lantern Rouge Podcast auch ein bisschen Input gegeben, es fehlt so ein bisschen an diesen ganz klaren 30 bis 50 Minuten Performances, an diesen Tourmalets, an diesen weißt du, den ganz klassischen Grand Tour Bergankünften oder mal eine Performance davor in diesem Zeitsegment, das haben wir an dieser Stelle halt einfach nicht. Und das ist ja nochmal eine andere Art von Bergwatt pro Kilo Qualitäten in so einer Etappe als, und auch da nochmal, was man so ein bisschen vergisst, ne, das ist dann das random irgendeine Etappe 7, das geht schon wieder auf 2000 Meter hoch.
Ja.
1965 Meter, da ich mir, wo haben sie diesen Hügel Hügel?
Den haben sie irgendwo gefunden und haben sich dann gedacht, okay, alles klar, den bauen wir jetzt mal ein.
Ja,
ich habe letztens auch so, das ist vielleicht ein Exkurs, weil so eine Heatmap gesehen, wo sie bei der Vuelta langfahren. Die fahren aber, und ich habe
zwar gesagt,
fahren irgendwie relativ gleich. Da gibt es auch so Regionen, die meiden die seit Jahren. Da fährt die Vuelta nie durch, aber das ist ja auch wegen der Besiedlung von Spanien, die auch in so, Spanien ist an einigen Stellen total, wenig dicht besiedelt.
Ja.
Mir fällt das sofort für
wenig dicht ist in Ordnung.
Wenig dicht besiedelt.
Dünn. Wenig dicht, dünn.
Total dünn besiedelt, genau. Und deswegen ist es halt so, die fahren oft durch die gleichen Regionen, aber irgendwie sind das Sachen, die prägen sich für mich viel weniger ein als irgendwie so ein Pass in Italien oder in Frankreich, weil die so eine andere, das sind dann so diese legendären Pässe und die hast du in Spanien viel weniger. Ja. Du hast halt den Angliru, du hast den, was hast du noch? Bola del Mundo hast du noch. Und dann hast du noch den.
Ja, aber guck mal, da hört es bei mir schon auf.
Ja, gibt noch so die Lago de Covadonga, wo du hochfahren kannst. Aber dann, du weißt es nicht so genau, was so die legendären Anstiege in Spanien sind. Genau.
Aber
einer kommt hier, über nächste Etappe.
Ja, warte,
Alto de Aitana.
Ja, sofort. Ich wollte ganz unsere Region nochmal sagen. Ist dir aufgefallen, auch wie die Vuelta skizziert ist? Also das ist ja ein relativ kleiner Teil von Spanien, die abdecken dieses Jahr. Die ganze Strecke auf der Karte, ich kann es dir mal hier zeigen, die Leuten jetzt nicht, aber das ist halt krass.
Genau,
also die sind komplett einfach an der gesamten Westküste runter bis Gibraltar, bis zu Portugal eigentlich, dann wieder zurück nach Granada. Die lassen einen ganz großen Teil irgendwie von Spanien aus. Auch da wieder, Lantern Rouge Podcast hat so ein bisschen gesagt, sie mutmaßen vielleicht auch sowas um politische Regionen zu meiden, wo vielleicht wieder viele Proteste stattfinden könnten. Keine Ahnung, das stimmt. Aber sie meiden extrem viel Fläche von Spanien, die ist ja bei der Vuelta. Also diese Vuelta ist keine Rundfahrt in dem Sinne durch das Land.
Nee, das definitiv nicht. Ich glaube, die Proteste wirst du dieses Jahr dort nicht haben.
Ja.
Aber dann fahren sie in eine Region, die kennt am Ende jeder Radsportler ziemlich gut, mit der Bergankunft, das meinte ich gerade zu diesem Alto di Aitana. Das ist da in der Nähe von Calpe und Benidorm. Und in diesem Gebirge sind die halt auch alle schon mega oft trainieren gefahren. Und wenn du da hochfährst, dann biegen die ganz oben nochmal ab zu diesem Ziel an dem Bereich. Ich glaube, das ist ein Gelände, was halt sonst abgesperrt ist. Ich glaube, da ist normal so ein Zaun zu. Das ist, glaube ich, ein Militärgelände oder sowas. Und da fahren sie halt auch super lang hoch. Das Ding ist 22 Kilometer lang mit 6%. Hinten raus wird es steiler. Das wird sicherlich so eine sehr, sehr entscheidende Etappe hier werden bei der Vuelta.
Voll, absolut. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und da haben wir auch dieses typische wieder, den letzten finalen Anstieg, den wir halt sehr präsent in der Etappe haben. Du hast ganz kurz Etappe 8 übersprungen. Würde aber sagen, das geht so ein bisschen wie Etappe, was hatten wir vorhin, 5, glaube ich, über die
Etappe. Ja, das ist aber auch so ein super Beispiel, weil wie random ist diese Etappe?
Ja, das ist so, das hätte Sprint sein können.
Genau, die hätte so komplett flach sein können, aber nein. Und du hättest auch, guck mal auf die Karte, du hättest auch einfach
Unter einer Küste
langfahren können. Ja. Aber nee.
Wirklich, Valencia Start, so eine so schöne flache Etappe am Meer entlang, ein bisschen ins Inland rein, wieder ans Meer, ein bisschen Wind vielleicht, okay, flacher Sprint, alle freuen sich, super. Stattdessen? Wir haben da nochmal so einen 8 Kilometer Anstieg gefunden.
Genau, wir müssen jetzt unbedingt da langfahren. Die Etappe endet eigentlich so, ja, der Ort heißt Xerco, aber es ist Gandia. Gandia ist auch bekannt als einer der Orte, wo die meisten Teams im Trainingslager sind. Tja,
ja.
Weiß nicht, warum man das macht. Er wird schon seine Gründe dafür haben, aber so muss man auch sagen, es ist auch kein, wenn die Etappe anders gebaut wäre, wäre sie auch deutlich langweiliger, ne?
Ja, klar, aber auch irgendwie interessanter für andere Fahrertypen halt. Und deswegen habe ich ja schon gesagt,
wenn sie... Sprint, ganz ehrlich, eine Sprint-Etappe, guckst du die gerne? Ich gucke heute auf die Deutschland-Tour-Etappe und denke mir so,
Let's go, Ben Jochum und Ole Theiler vor der Spitzengruppe.
Ja, genau, weil genau, macht ihr mal hier 2 Stunden euer Ding im Fernsehen. Aber du weißt, du brauchst eigentlich erst 2 Kilometer vor Ziel einschalten.
Ja, das ist richtig.
Wie viel Zuschauer-Coverage hast du dann? Recht wenig.
Glaubst du, dadurch ist die Vuelta jetzt spannender, dadurch, dass wir halt komplett diese flachen Sprint-Etappen explodieren und sagen, ist halt eh langweilig?
Es kann theoretisch einfach viel mehr passieren. Und ja, das Radrennen wird halt selten am Sprint entschieden und ich glaube halt, ein Sprint ist dann eher ein langweiliges. Also ich meine, ich finde Sprint-Etappen eher langweilig.
Ja.
Guck mir den Sprint gerne an,
genau,
aber ich bin nicht so heiß drauf, die Etappe zu gucken wie sonst.
Ja, das stimmt schon.
Von daher, ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Es tut mir leid um die Sprinter, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Radrennen.
Ja, okay.
Oder kannst du dich an Etappen erinnern, jetzt sag ich mal, wo Jonathan Milan gewonnen hat?
Nein.
Oder Jasper Philipsen und sagst, das war so eine geile Etappe.
Nein, nur an die Ankünfte.
Nochmal angucken.
Nee, erinnern kann ich mich nur an die Ankünfte. Und wenn ich die ganze Etappe mir geschaut habe oder halt einfach wusste, was unterwegs auf der Etappe war und es gab eine Sprintankunft, dann eher, weil es Highlights waren, wie genau das beschreiben, was wir gerade gesagt haben. Das ist dann zum Beispiel Jasper Philipsen. Endet auf dem Renncircuit. Mathieu van der Poel fährt ein fantastisches Leadout vor 2-3 Jahren und wir hatten, ich weiß nicht wen nochmal, der Solist vorne, der losgefahren ist und wo es klar war, okay, heute fahren wir alle im Feld hinten 120 Watt und er fährt vorne 300 Watt den ganzen Tag.
Ja.
Hat auch geguckt, ob jemand mitkommt. Nein, okay, cool, wird ein toller Tag, ist losgefahren und dann war es auch ein Sprint. Das verstehe ich schon, na klar. Aber ich hätte nur gesagt, er hätte halt andere Fahrertypen, vielleicht eine andere Architektur des Rennens mitgebracht.
Ey, aber okay, dann halt nicht.
Dann starten halt wir halt bei Etappe 10 bei Carlos Alcaraz Richtung Elche de la Sierra. Aber auch das, boah, weiß ich nicht. Das kann aber auch ein bisschen, ist das so eine Mats-Pedersen-Etappe? Also wird da Pause im GC gefahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Jede Etappe ist mittlerweile halt irgendwie auch relevant.
Ja, die Etappe, welche, die von Alcaraz, also die ist, glaube ich, nicht schwer genug, um da irgendwie GC-mäßig was zu machen.
Nein, ich meine aber, ob sie die Ausreißer fahren gelassen werden oder generell einfach nur ein Tempo gefahren wird.
Wann werden jemals Ausreißer also wirklich fahren gelassen?
Ja, wenn die hinten keinen Bock haben.
Ja, wann?
Ja. Das ist halt selten jetzt mittlerweile seltener der Fall.
Eine Ausreißergruppe wird eigentlich nur fahren gelassen, wenn Mats Pedersen drin ist oder so ein Caden Groves oder sowas. Dann sind die Charaktere eh schon da drin.
Ja.
Also ich sehe da jetzt relativ wenig Ausreißergruppen durchkommen.
Ja, das dachte ich mir jetzt auch
einfach gerade. Einfach, weil du heutzutage ja auch dir das gar nicht so richtig leisten kannst, weil außerhalb von UAE und irgendwie noch 1-2 anderen Teams eine Etappe zu gewinnen, ist halt so schwierig, dass du jede Chance nutzen musst, die du bekommst.
Ja.
Weil sonst
Aber dann ist das für Jumbo zum Beispiel ja viel interessanter, genau sowas zu kreieren. Oder meinst du eher zusammenzuhalten, darauf zu pokern, zu sagen, okay, die haben eh keinen Bock auf ein Sprintfinale?
Oder Brennan ist halt auch schon sehr, sehr schnell. Ne?
Ja, ja.
Also den würde ich halt sagen, die sind so gut aufgestellt. Ich glaube, die werden das Rennen nicht bewusst schwer machen.
Mhm. Müssen sie nicht.
Sondern sie gucken, ob jemand anders das Rennen bewusst schwer macht.
Ja.
Und wenn es dann zu schwer für Matthew Brennan ist, dann ist es halt zu schwer. Dann hast du noch ein Wort von Arte. Aber ich glaube, Matthew Brennan fährt berghoch auch sehr lange mit.
Ja.
Und von daher, also ich hätte richtig Bock, sportlicher Leiter zu sein bei der Truppe, bei der Vuelta.
Radsportmanager,
genau. Die Etappe danach ist auch super witzig. Wir gehen da jetzt einfach mal schnell durch, weil ich finde es bei einer Vuelta, beim Vuelta-Preview irgendwie nicht ganz so spannend wie bei einer Tour, weil wir die Sachen nicht kennen. Die Etappe sieht einfach wieder super random aus auf dem Profil.
Ja.
Da ist mittendrin auch so.
Und sie hätte wieder ganz anders sein können wieder.
Sie hätte auch wieder komplett anders sein können. Die Etappe davor hätte auch wieder, nee, die nicht, aber die danach hätte auch wieder komplett anders sein können. Es sind einfach so 2 Etappen, obwohl die danach das war falsch, aber die Etappe hat in der Mitte hier so eine Klippe drin. 7,8 Kilometer, 4,5%. Das ist eigentlich auch nicht zu schwer, um da so richtig Leute abzuhängen. Zumindest nicht die am Start stehen. Und ja, da denke ich mir halt auch so als Team, boah, okay, why?
Ja. Ja, Etappe 11 ist das, von Cartagena nach Lorca, wie du gerade meintest, falls jetzt Leute ein bisschen parallel mitgucken und nicht wussten, was wir meinen. Ja, also, aber was, jetzt mal ganz ehrlich, ohne jetzt zu weit auszuführen, was glaubst du als sportlicher Leiter gerade in der Simulation, was glaubst du, was da passiert auf so einer Etappe?
Nichts.
Was heißt denn nichts?
Ich gehe in den Bus rein und sage, guys, today nothing will happen.
Ja.
Nein.
Zwar vier Leute in Breakaway, davon ein paar Kern Pharma, ein bisschen BH Burgos, dann holen wir die an dem Anstieg wahrscheinlich eh wieder ein und dann gucken wir mal, ob ein paar Sprinter dabei sind oder nicht und fahren ins Ziel.
Ja. Okay. Ungefähr so. Also, was mir halt tatsächlich hier bei diesen Sprintankünften und bei dem ganzen Thema fehlt, ist so diese Zwei-Klassengesellschaft für den Sprintern.
Ja.
Es gibt eigentlich nur eine Einklassengesellschaft im Sinne von, ich kann auch berghoch fahren und sprinten. Und es gibt halt eben nicht diese anderen, die ich genannt habe.
Ja.
Und das ist so das Problem an der Geschichte.
Ja.
Und sonst wäre es halt irgendwie noch ganz interessant, zu mal abzuchecken, fährt man an einem Tag mal bewusst schneller? Aber das hast du da einfach viel zu selten, deswegen.
Ja, aber dann torpedierst du gerade die eigene Aussage, die ich da sagte. Weil wenn du zum Beispiel sagst, du machst die Etappe ein bisschen leichter, nicht zu hart, hättest du ein paar Sprinter dabei und hättest dadurch vielleicht auch die Situation, dass sie versuchen, die Sprinter mit dem Berg, die Teams mit den bergfesten Sprintern, die schweren Sprinter abzuhängen.
Da hättest du ein bisschen mehr Dynamik halt drin. Zwei oder drei Etappen so leicht machen, dass die
genau.
Es lohnt sich, da hinzufahren.
Das, ja, genau,
das
genau.
Meine ich auf jeden Fall.
Ja.
Aber das hast du halt einfach nicht.
Genau.
Und da du es so schwer gemacht hast, hast du dadurch dein Rennen in eine Richtung halt vorgeprägt.
Du hast nur eine Art von Sprinter, die bergfesten Sprinter, und die sind.
Genau, du hast es einfach
ähnlich.
Ein bisschen vorgeprägt, was
ja,
da passiert.
Ja,
du hast
ja.
Das Skript schon so ein bisschen vorgeschrieben.
Genau, genau, das meine ich.
Ja.
So, wir fahren wieder auf 2-1.
Wir fahren wieder auf 2-1. Es ist relativ viel Höhe bei dieser Vuelta drin.
Ja.
Wir fahren aber relativ flach auf 2-1. Das ist halt auch das Lustige. Nicht am Anfang von diesem letzten Anstieg.
Ja.
Der ist mit 9% recht steil, aber hinten raus, die letzten Meter, die ergaunerst du wieder, diese
ja,
letzten Höhenmeter.
Das stimmt, ja.
Und, ja, diese Etappen sind aus meiner Sicht für mich sehr, sehr schwierig zu analysieren oder zu beschreiben, weil ich nicht, weil diese, du kennst die Wege da nicht, du siehst so Profil
ja,
und es kann halt irgendwie relativ eng sein, es kann relativ twisty sein. Und deswegen finde ich es immer super schwer, diese Etappen so zu charakterisieren. Vor allem, oder nicht vor allem, nur wenn du halt jetzt mit dem Pogacar so einen klaren Favoriten hast, dann
ja.
Ist es natürlich immer leicht zu sagen so, ja, wir wissen eh, was passiert.
Ja, ja.
Wenn er nicht da wäre, so ein bisschen wie die Vuelta letztes Jahr, wo man so dachte, ein Vingegaard ist vielleicht nicht komplett überzeugend,
ja.
Da wäre es mega spannend, das mal sich anzuschauen,
voll.
Das Ergebnis wäre.
Und zumal, ich ja schon gesagt habe, es fehlen so diese 30, 40 Minuten Anstiege, diese ganz klassischen, ab hier machen wir Ausscheidungsfahren, wer ist der bessere Bergfahrer und auch am Ende dann halt der GC-Fahrer, hättest du hier viel mehr kürzere Anstiege, mehr Variation und hier hast du gerade schon gesagt, dieses ist ein sehr, die letzten Meter ergaunerst du dir, wir haben den Alto Velefic an der Stelle, 13,1 Kilometer, 7,2%, der sieht ein bisschen twisty hoch und twisty runter aus, danach wird es ein bisschen leichter, zumindest von der Karte her, trotzdem aber auf 2-1, das heißt, du müsstest halt in einer, weiß nicht, eher 20-Minuten-Performances versuchen, da wie eine Situation zu kreieren, auch da wieder Szenario, Pogacar ist gerade raus aus dem ganzen Momentum und dann hast du vielleicht einen Enric Maas, der doch ganz gut fährt, sehr dieselig, dann hast du einen Primoz Roglic, der irgendwie versucht, dann auf GC richtig gut zu fahren, vielleicht hast du dann statt Pogacar einen Almeida und dann wird es auf einmal, oder Felix Gall noch an der Stelle, dann wird es halt viel interessanter, also das stimmt schon, dann hast du einen Oscar Onley, von dem wir nicht ganz wissen, wie er so drauf ist, aber das wäre halt viel, viel coolere und bessere Variation irgendwie.
Ja, also jetzt hast du gerade schon ein paar Namen angesprochen.
Ja.
Ich würde die Etappen jetzt nochmal so ein bisschen schneller durchgehen und sagen, was sind so die Key-Etappen. Wir haben es jetzt eigentlich schon fast geschafft. Die Vuelta ist so ein bisschen anders als die Tour oder der Giro. Da kommt dann hinten raus, erstmal kommen noch so ein paar einfache Tage. Der Rest-Day am 7.9., dann hast du diese zwei flachen Etappen. Ich schaue mal kurz, ob wir noch die Etappe können wir auch erstmal überspringen, die nach Cordoba wird, glaube ich, auch nicht sonderlich spektakulär. Und dann hast du ein recht langes Zeitfahren, das finde ich interessant. 32 Kilometer
ja.
Und das ist flach.
So, ja.
Das ist auf jeden Fall eine sehr entscheidende Etappe.
Und wenig Kurven, vielleicht am Anfang der Stadt raus, aber super lang geraden auch.
Genau, das heißt, wird sehr, sehr schnell, wird sehr stark auf die Aerodynamik ankommen.
Ja. Und slowenischer Meister im Zeitfahren ist nicht Pogacar. Es ist Primoz Roglic. Pogacar war eigentlich da.
Primoz Roglic, ja. Gut, machen wir es noch kurz, die letzten Etappen, dann können wir auf die Favoriten eingehen und dann können wir das mit den Etappen nochmal so ein bisschen über, jetzt wo wir das Trophäe kennen, nochmal ein bisschen drauf eingehen. Okay, für wen spricht denn das jetzt, wenn wir einfach mal Pogacar ausklammern?
Etappe 19, richtig 19. Geil.
Genau. Ist nur, ist aber auch falsch eingekürzt, als Orange.
Ja.
Und Bergankunft endet mit einer 18,8 Kilometer Bergankunft mit 6,5%. Wäre für mich eine klare Bergetappe, aber anscheinend, vielleicht endet sie zu tief auf 1274 Meter.
Peinlich.
Peinlich, genau. Gar kein richtiger Berg. kommen aber von Meereshöhe, deswegen sind da auch relativ viele Höhenmeter mit drin. Das ist mal so ein Zeitraum, wo du sagst, das ist eine ganz klare, abgesteckte 30, 40 Minuten Performance, die die Jungs da fahren müssen. Und das ist so eine klassische Bergankunft, würde ich sagen. Ja. Etappe relativ lang mit 210 Kilometern, aber hey, das interessiert ja heutzutage auch niemanden mehr.
Kannst du mittlerweile alles, ne?
Kannst du mittlerweile alles. Dann, die Etappe finde ich geil. Fahren mehrfach über einen Anstieg drüber. Und zwar den, boah, das traue ich mich nicht.
Tu es. Klingt gut aus.
Sieht
gut
aus. Puerto de El Purque.
Purque? Ich hatte Purche gesagt.
Purche, ne?
Ich weiß es nicht.
Ja. Wie auch immer, 8,2 Kilometer, 8,1%, also sehr steil. Das hört sich für mich einfach schon von den Stats nach so einem Feldweg an, der sehr, sehr unangenehm ist. Und am Ende die Bergankunft, und das spreche ich auf gar keinen Fall aus, die geht auf 1887 Meter hoch, aber mit den letzten 8,4 Kilometer bei 9,9%. Also das Ding wird richtig steil. Ist vielleicht noch so ein bisschen anders zu den anderen Anstiegen, die wir teilweise hatten. Also hinten raus wird es noch einmal oder zwei Tage hintereinander sehr schwer. Und dann finde ich es sehr geil, ich springe direkt auf die letzte Etappe, Granada nach Granada.
Ja, wir haben keine.
Die haben sich gedacht, das ist cool, was die bei der Tour
machen. Ja, genau, wir wollen das auch.
Wir wollen das auch.
Das habe ich auch gedacht, als ich gesehen hatte. Wir haben nicht diese Triumphfahrt irgendwo und fahren dreimal im Kreis oder irgendwie was Besonderes, sondern es ist einfach ein Rundkurs in Granada mit einem kleinen Anstieg.
Finde ich cool. Ich bin gespannt. Wir hatten ja vor ein paar Jahren diese richtig geile Madrid-Etappe, wo Remco in der Spitzengruppe war. Ich glaube, war es Remco? Doch, Remco, Ghana.
Das war eine krasse Tour, stimmt. Die haben so richtig draufgehauen, ne?
Ja.
Das ist auch so eine Etappe, wo, keine GC wird da nicht mehr entschieden, auf keinen Fall. Aber da wird auf jeden Fall schnell gefahren. Und so oder so, glaube ich, wir sehen einen roten Pogacar da vorne rumstrahlen.
Ja, genau.
Und gut. Granada kennen auch viele von vom Höhentraining in Sierra Nevada. Granada fängst du quasi an. Viele, die auch in der Ebene erstmal da starten, ein paar Mal fahren oder runterfahren, dort dann rum unterwegs sind, dann hochfahren. Das heißt, es ist nicht ganz unbekanntes Gebiet.
Stell dir vor, du wohnst in Monaco, hast eine Zweitimmobilie in Andorra für dein Höhentrainingslager.
Und du bist eh schon fünfmal
im Winter in der Region Calpe im Trainingslager.
Ah ja, sehr gut.
Ja, und aber auch in der Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Ja. Du besuchst eigentlich nur Orte, bei denen, in denen du eh schon das ganze Jahr rumhängst.
Wo
du
schon jedes Café schon abgegrast hast.
Ja, ist schon so. Die fahren echt so die Heiligtümer des spanischen Radsports ab oder des Weltradsports so in dem Bereich.
Das ist mittlerweile modernen Profiradsports, muss man einfach sagen.
So, dann auf die Startliste. Sprinter haben wir uns schon angeguckt.
Ja.
GC-Fahrer gucken wir uns jetzt an. Primoz Roglic geht angeschlagen ins Rennen, weil er noch einen Sturz hatte.
Ja.
Hat dann schon mal gesagt, hey, ich schraube meine Ambitionen so ein bisschen runter.
Hilf mir nochmal. Weißt du, was er hat? Was war das jetzt? Weißt du es?
Ich glaube, er ist im Training gestürzt und ich weiß nicht, ob es ein Auto war, mit dem er kollidiert ist.
Ja.
Und ich weiß, ob er Roglic nicht, weil es schon ein paar Mal vorgekommen ist, ob das immer so ein Tiefstapeln ist.
Ja, ja.
Der Mann ja soll ja angeblich zu Lotto gehen. Lotto Intermarché.
Das fände ich ganz komisch.
Den Zimmerkollege wird er dann von Juan Sebastian Molano. Die beiden Jungs chillen auf dem Zimmer und fahren die Tour gemeinsam.
Das fände ich
der
so komisch.
Der Sprinter, der da nicht reinpasst und der GC-Fahrer, der da nicht reinpasst.
Ja,
ja, aber ich finde noch viel interessanter bei Red Bull eigentlich den Fahrer Luke Tuckwell. Der ist letztes Jahr Zweiter beim Giro Next Gen geworden, ist dieses Jahr Zweiter geworden bei der Dauphiné. Ja, die heißt nicht mehr so, aber bei der Dauphiné war der Zweiter.
Tour Rond Auvergne-Alpes.
Der ist Sechster bei der Tour de Romandie geworden. Und habe ich echt Bock drauf, dass der Primož da nach 8 Etappen den Stecker zieht, weil er keinen Bock mehr hat
und Luke
Tuckwell GC fahren darf. Ja, kann ja sein. Also ich glaube, dass Luke Tuckwell auf jeden Fall seine Freiheiten bekommt, da so mal eine Grand Tour zu fahren und mal so ein bisschen anzutesten. Also so würde ich das zumindest
ich meine, am Ende,
vorsehen als sportlicher Leiter, wenn ich da was zu melden hätte.
Ja, hat sich am letzten Etappentag ja noch geändert bei der Tour Auvergne-Alpes, aber Podium mit Del Toro und Ayuso, Jorgensen auf 4, Tobias Harland, Johansson auf 5, Skelmose auf 6 ist ein krasses GC.
Ja.
Also muss man einfach sagen. Ja, okay, du hast recht, das ist ein guter Call.
Der wird gut fahren. Ich habe keine Ahnung, wie ein Joao Almeida drauf ist. Ich glaube, das weiß eigentlich
Joao Almeida auch nicht.
Das weiß Joao Almeida auch nicht und das weiß vielleicht höchstens das Team. Enric Mas führt das Team Movistar an.
Gemeinsam, ich glaube an Mas dieses Jahr.
Kian Uijtebroeks. Was lässt dich an Enric Mas glauben? Seinen fünften
Gefühl.
Platz bei der Vuelta a Burgos?
Ein Gefühl. Es ist das Jahr des Enric Mas.
Es war bisher überhaupt nicht das Jahr des Enric Mas.
Dieses Jahr schon bei der Vuelta. Er kommt, ich sag's dir. Der hat nochmal einen guten Block gemacht. Ich glaube an den.
Enric Mas hat ein einziges GC in seinem Leben gewonnen. Das war die Tour of Guangxi 2019. Das tut auch sehr weh, weil dieser Enric Mas, der damals 2019 bei De Koenig Quickstep in der Vuelta schon richtig gut gefahren ist, wenn du dem da gesagt hättest, ja, du gewinnst dieses Jahr noch die Tour auf Guangxi, aber dann danach war es das mit GC-Siegen, hätte der wahrscheinlich so, fuck.
Nach 18, 21, 22, dreimal Zweiter bei der Vuelta wurde. Ja. Das ist schon wirklich wild. Das stimmt schon, das recht. Danach wirst du nie wieder nah rankommen.
Genau, das ist super bitter.
Ja.
Ich bin gespannt auf Kian Uijtebroeks, der ist krank aus der Tour ausgeschieden, hat sich dann auf die Vuelta vorbereitet. Team Visma-Liesebike hat Jorgen Nordhagen. Dabei, der jetzt mal zeigen kann, wie sein GC-Potenzial vielleicht bei einer Grand Tour aussieht, also super junger Fahrer, der sehr viel Potenzial hat, der da bestimmt frei fahren darf.
Und was ist mit Sepp Kuss?
Sepp Kuss ist da und fährt das zweite Mal 3 Grand Tours in einem Jahr. Das letzte Mal, dass er das gemacht hat, hat er die 3. Grand Tour in dem Jahr dann gewonnen. Er ist 2x 13. geworden dieses Jahr in GCs. Giro 13., Tour 13. Ich glaube nicht, dass er die Vuelta gewinnt.
Ach. Immer noch ohne Pogacar reden wir gerade.
Genau, wir reden noch
ohne Pogacar. Also Gewinn heißt, wenn sie gerade Zweiter werden. Glaubst du, er wird Zweiter?
Nein. Felix Gall wird gut fahren, glaube ich.
Oh ja.
Der Junge hat dieses Jahr echt einen krassen Sprung gemacht.
Ja, das stimmt schon.
Einfach auch sehr, sehr gute Vuelta Burgos gefahren, die auch gewonnen.
Ja. Meinst du, Oscar Onley fährt gut?
Ja. Okay. Ich glaube, Oscar Onley fährt gut, würde ich sagen.
Also gut heißt für mich, ist auch lange mit dabei, in der Möglichkeit, irgendwo zwischen 2 und 5 zu landen.
Auf jeden Fall.
Wird vielleicht 4., 5. irgendwie sowas, aber ist auch mal dabei gewesen.
Safe würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Ist eine gute Vuelta Burgos gewonnen, hat eine Etappe gewonnen. Ja. Gefahren, eine Etappe gewonnen. Am Anfang des Jahres sah der auch gut aus, bis er dann seine Probleme bekommen hat. Gestürzt ist, also ich glaube schon, dass der jetzt auf einem guten Weg ist. Ich denke mal, dieser Sturz wird vielleicht auch so ein kleiner Reset für den gewesen sein. Nur von daher glaube ich, dass der schon eine gute Vuelta fahren wird. Dann hat er noch die große Wundertüte Carlos Rodriguez da, der auch das ist echt so der Eimer zu Belgia 2.0, der einfach grundsolide, langweilig, konstant Top 5 bei irgendwelchen Rundfahrten fahren kann.
Dagegen nicht so langweilig und sehr variierend, Richard Carapaz, kein GC.
Der soll angeblich wechseln, trotz bestehendem Vertrag.
Ah, okay, wohin, was?
Das,
was
hast du gehört? Ist nicht so richtig klar, man munkelt, dass er vielleicht
du kannst nicht sowas hinspoilern.
Company Ineos gehen könnte, zu Ineos? Wo er schon mal war.
Okay.
Wäre aber auch irgendwie ein weirder Transfer, weil du müsstest den rauskaufen aus dem Vertrag. Der Kollege ist auch schon ein bisschen älter, ne? Also der ist mittlerweile 33. Wenn du dem jetzt noch einen mehrjährigen Vertrag gibst,
Und außerdem musst du ja was anbieten, wo er sagt, dass es sich irgendwie lohnt für ihn. Jetzt hat er gerade eine gute Tour gemacht, eine sehr gute Tour für sein Alter sowieso. Für seinen Fahrertyp auch das Maximalste rausgeholt, was er gerade rausholen kann. Das heißt, er wird nicht günstig sein. Und dann kaufst du dir als Ineos das Team, was eigentlich mehr in die nächste Generation irgendwie stecken muss, kaufst du halt Carapaz.
Genau, der kriegt angeblich irgendwie um die 2,4 Millionen. Und ja, ich weiß nicht, ob dem jemand anders das Geld jetzt in die Hand drückt.
Wow. Okay, schauen wir mal. Auf jeden Fall finde ich cool, dass er da ist. Carapaz ist immer so ein Fahrer, der halt genau bei diesen Bei den Etappen, wo wir sagen, okay, alle fahren irgendwie gleich, GC dann hoch und dann mal
der kann immer so ein bisschen was reinbringen.
Genau, und er kann einen vorher noch was reinbringen. Genau. Er fährt schon einen vorher los. Er denkt
sich so, boah, was habt ihr hier für eine langweilige Etappe designt? Ja. Ich mach mal was.
Ich mach mal was daraus.
Ich tue den Zuschauern was Gutes.
Ja, und genau.
Das ist wirklich ein Entertainment.
Genau, Paragrapas ist Entertainment-Faktor.
Ich bin den Tag, wo der aufhört, bin ich traurig.
Ja, verstehe ich voll. Sehe ich auch so. Ich meine, Alaphilippe seit Jahren nichts mehr gehört, aber wenn man überlegt, was Alaphilippe im Radsport auch an Entertainment gegeben hat, muss man einfach sagen, ist auch einfach ein besonderer Fahrer im Radsportzirkus gewesen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den so feiere.
Ich sag nicht, dass man den feiern muss und sag auch nicht, dass ich den feiere.
Von der Fahrweise so.
Ja, du findest es unästhetisch, wie auf dem Rad halt.
Nö, finde ich gar nicht so schlimm.
Okay.
Also ich glaube, der Alaphilippe hat sehr davon profitiert, dass er in der Phase Radrennen gefahren ist mit so einer Explosivität, wo der Einzige war mit Explosivität.
Ja,
da die anderen Jungs, die ich mir so, wenn ich mir die vorstelle, wenn ich daran zurückdenke, waren sehr steife, dünne Menschen, die kontinuierlich in die Pedale getreten haben.
Und Peter Sagan.
Und Peter Sagan, genau.
Ja, aber ich finde trotzdem, ja klar, verstehe ich, wenn du halt so einen Fahrstil hast, dann kannst du die langen, dünnen, sehr konstanten Streichhölzer natürlich an dem Gerät leicht abhängen. Aber er hat einfach auch eine gewisse Variation in diesem Radsport reingebracht.
Hat
da hast du einen Fahrer noch nicht gehabt. Also Mathieu van der Poel war nur sehr, sehr jung und gerade erst 2019 vielleicht mit drin.
Das war einer der ersten dieser Leute, die so nicht mehr in Kategorien zu stecken waren.
Ja, genau, das meine ich doch. Die so, genau, was ist der dann? Der ist eigentlich ein super punchy Fahrer.
Dünn, fährt konstant, lange, mittel viel bis viel Watt.
Übrigens, Kapitän bei Cofidis.
Genau, ich auch gerade gesehen.
Ja, deswegen gut, dass du ansprichst. Ja, genau, und dann hast du halt einfach einen Alaphilippe gehabt und ich finde, der hat dem Radsport viel gegeben.
Er war Klassikerfahrer, ist dann auch mal GC gefahren bei der Tour. Tolles Zeitfahren gefahren bei der Tour einmal auch.
Ja, war auf einmal das Hinterrad gesurrt, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht.
Also ganz viele Sachen, wo du sagst, hey, der ist irgendwie so mehrdimensional unterwegs.
Genau.
Und das hast du jetzt natürlich viel häufiger irgendwie.
Weil der Radsport sich so verändert hat, dass es möglich ist.
Genau, ja.
Ja, das stimmt. Und deswegen, klar, er ist bei weitem nicht mehr auf dem Level von damals, plus gleichzeitig das Level sich deutlich erhöht. So, und deswegen kommt ein Alaphilippe halt einfach gar nicht mehr in diese Lage, dass er sich halt irgendwie groß präsentieren kann. So ist, war es ja ein bisschen auch mit Peter Sagan auch. So ist ja auch an der Stelle mit ihm ein bisschen ausgefadet. Mhm. So, eine Zeit lang war er halt Dominator, weil er der bergfeste Sprinter war, konnte alles gewinnen, wenn er über den Berg drüber gekommen ist. Und nochmal in Sprints reinhalten. Irgendwann sind die anderen auch besser geworden und dann hast du Peter Sagan nicht mehr gewinnen sehen, bis dann irgendwann die Karriere endet. Und so ein bisschen ist er mit Alaphilippe auch gerade. Trotzdem finde ich, hat er eine Ära auch ein bisschen mitgeprägt. Und am Ende war er auch Grund, warum ich einmal meinem ersten und einzigen Mal in meinem Leben bei einer Sportwette was gewonnen habe. Und zwar die erste Etappe, ich glaube, boah, ich weiß nicht, 19. Dann war steile Ankunft, die Quote stand ganz gut für Alaphilippe.
Okay. Das freut mich für dich.
Dankeschön. Freut mich auch. Danke auch an Alaphilippe, wenn du das hörst.
Chronologisch weiter in der Meldeliste. Matthias Gelbmose fährt auf GC, nachdem er eine gute Tour gefahren ist. Kann ich dir nicht sagen, was da rauskommt. Ich denke, der wird konstant fahren, der wird ganz gut fahren. Der ist normal super verlässig, der ist so ein Fahrertyp, der kommt mit viel Load klar innerhalb einer Etappe und glaube ich auch mit viel Load innerhalb einer Saison. Also das übrigens als der
Das ist interessant für die Vuelta, ja.
Genau, so, aber das heißt hinten raus, er verträgt auch eine zweite Grand Tour, das will ich damit sagen. Der hat auch immer sehr viel Kilometer im Jahr. Damals, als er zu uns zum Team Leopard gekommen ist, da hatte der auch schon richtig, richtig viel Volumen in der U23.
Das kann, also ist nicht immer ideal und sinnvoll, aber gerade für sowas ist es jetzt nicht schlecht.
Kriegst du nicht tot.
Genau, das ist das Ding. Das bei der Vuelta, die wir gerade skizziert haben, für die, die es mehr interessiert, checkt auch gerne mal die Etappen nochmal, schaut es euch mal an, überlegt euch mal, was das auch für ein kalorischer Load sein wird, weil du hast genau das, was wir gerade sagten, du hast keine Flachetappen, du hast keine 100-Watt-Etappen.
Ja.
Du hast immer energetischen Load.
Ja.
Du hast zwar nicht dieses ganz krasse, plakative, wie bei der Tour jetzt letzte Wochenende, so das letzte 3-Tage-Wochenende, was so alles auf diese drei heftigen Etappen oder zwei heftigen Etappen dann irgendwie zusammenkommt, sondern halt immer. Aber dafür, wenn du immer hast, heißt ja auch immer, jeder Tag kostet euch auch Energie und kann auch schwierig sein, wenn du keinen guten Tag hast.
Ja. Dann Moritz Kretschi, Deutscher, fährt seine erste Grand Tour. Das NSN Cycling Team, vielleicht an der Stelle mal kurz erwähnen. Ansonsten der Kader und auch der von Alpecin Premier Tech war ja wenig spannend. Das sind Fahrer, die können auf jeden Fall mal in Gruppen was reißen. So ein Francesco Bussato bei Alpecin Premier Tech war vor ein paar Jahren mal ein richtig, richtig guter Nachwuchsfahrer. kommt jetzt auch so langsam in der World Tour an, aber auch noch nicht mit den Erfolgen damals, weil der hat Lüttich U23 gewonnen. Und alles, was so kürzere, knackige Anstiege ist. Und wenn der in guter Form da reinkommt, ist es einer, der vielleicht auch mal aus einer Gruppe was holen kann. Gleiches NSN, habe ich ja gerade gesagt, so Jan Hür, George Bennett, Lutschenko, das sind alles super erfahrene, also super, super erfahrene Fahrer. Interessanten Kader finde ich dann Uno X.
Mhm.
Magnus Kort hat schon 6 Etappen bei der Vuelta gewonnen, glaube ich. Tobias Halland-Johannessen fährt, Andreas Krohn auch schon mal eine Etappe bei der Vuelta gewonnen,
ja.
Andreas Leknes und Rasmus Tiller. Ja, die kommen auch, die können so ein Rennen auch interessant
mitgestalten,
machen.
Mitgestalten, ja. Das ist eine Henkertruppe, die auch da wieder vielleicht, wäre cool, wenn, aber irgendwas in die Hand nimmt, irgendwas probiert, während alle, oder während so ein Pogacar einfach hinten drauf sitzen kann, warten kann, bis sie zum letzten Anstieg kommen, könnten die halt vorher schon mal irgendwie gucken,
ja.
Können wir was anderes draus machen.
Genau.
Miki Landa fährt.
Miki Landa fährt, genau. Ja.
Okay, weiter.
Okay, weiter. EF ja. Education Easy Post. Markel Beloki.
Ja.
Fährt ein sehr, sehr gutes Rennen. Gutes Rennen. Fährt eine sehr, sehr gute Saison.
Ja.
Der Sohn von Joseba Beloki. Und der wird dort jetzt definitiv eine Chance bekommen, mal sich so ein bisschen auszuprobieren, was GC angeht. Ansonsten haben sie mit Darren Rafferty, ein Fahrer, der auch in den Nachwuchsklassen sehr, sehr gut hochgekommen ist, sich hier noch nicht so richtig etabliert hat in der World Tour, aber da sind relativ viele junge Fahrer, ne, die ihre erste Grand Tour fahren.
Ja, voll.
Dann hast du einen Steinhäuser dabei, auch eine richtige Waffe.
5 Fahrer für Möglichkeit in Nachwuchswertung, also zeigt schon, die wollen vielen Fahrern wahrscheinlich mal eine Chance geben,
ja.
Eine Grand Tour zu fahren. Apropos junge Fahrer, Jano wieder. Für Lotto Intermarché.
Ja, aber jetzt springst du ja aber ganz schön. Den wollte ich, habe ich mir noch in der Hinterhand gehalten.
Ah, okay. Dann habe ich es noch nicht gesagt.
Da hast du noch nicht gesagt. Jano wieder. Komm, jetzt können wir drüber reden. Super Nachwuchstalent.
Ja.
Letztes Jahr bei der Tour de l'Avenir der Einzige, der Paul Sexas gefährlich werden konnte, beziehungsweise auch relativ viele Etappen sogar gewonnen hat. Denn in den Etappenankünften hat er ihn zweimal abgestellt. Also wenn es am Ende um ein bisschen Explosivität ging, war der noch mal besser als ein Paul Sexas.
Und das ist wiederum halt interessant auch für so eine Vuelta, wie wir gerade gesagt haben, wenn es halt nicht zu lang ist, sondern kürzere Anstiege und dann halt vielleicht noch mal steil dazu, wenn du da in der Lage bist, halt noch mal explosiv vielleicht noch mal einen draufzutreten, das wäre schon spannend. Aber am Ende muss man sagen, wenn halt Pogacar früh irgendwo losfährt oder auch im Finale losfährt, werden die anderen eh vielleicht auch relativ schnell, bei der Dominanz ist ja bei der Tour, kann ich mir vorstellen, das ist super schnell, den lassen wir jetzt komplett außer Acht, dass sie sich schon ein bisschen untereinander gucken. Und ich finde, wie das Rennen, das klingt jetzt hart, aber wir exkludieren quasi schon Pogacar aus dem Entertainment heraus.
Ja, komplett.
Ja, der fährt da vorne sein Ding.
Gar nicht so richtig
und genannt, eigentlich finde ich spannender, was dahinter passiert, wer wie reagiert. Versucht irgendeiner mitzufahren, versuchen die gegeneinander.
Ich hoffe, die lassen ihn einfach fahren und ich hoffe, die ziehen auch das TV-Motorrad ab. Wenn sie das TV-Motorrad abziehen.
Nur die stationäre Kamera nimmt nochmal auf, wie ein Ziel fährt Pogacar und dann geht es direkt wieder nach hinten. Das wäre witzig. Boah, das wär so respektlos. Aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen.
Also aus Entertainment-Gründen.
Ja.
Filmst es einfach nicht, bleibst bei den Jungs dahinter, sagt, ihr müsst auch gar nicht reagieren auf den.
Ja, genau. Das ist einfach ein Geist. Das ist einfach der virtuelle Avatar, der immer so schnell ist.
Dein früher Personal Best
auf der
Strecke, die du schon mal gefahren bist.
Also wie früher, wenn du dann auch bei Swift, also fährst du im Segment rein, der ist direkt zu schnell, ist auch direkt sein Geist, ist schon weg.
Du winkst direkt ab.
Komm, lass.
Jano wieder ist ein richtig krasser Fahrer. Wenn du die letzte Saison in der U23 anguckst, Lüttich gewonnen. Flash Adenais ist auch ein richtig brutales Rennen. Der ist Europameister geworden. Der hat 2 Jahre in Folge den Giro Valle d'Aosta gewonnen. Also der Typ ist extrem gut. Der ist jetzt nicht so eingeschlagen sofort auf World Tour Niveau wie andere, aber der ist 7. geworden
vielleicht
bei einer Bergankunft bei der Volta Algarve.
Ja.
Das ist alles schon ein sehr hohes Niveau.
Der hat 24 schon Giro Next Gen gewonnen. Vielleicht wäre das ja genau diese Giro-Austragung, die dieses Jahr halt zeigt, warum er ist halt faktisch gut. So, er hat dieses Jahr vielleicht noch nicht eingeschlagen, aber vielleicht ist das der Giro, der Vuelta ist genau das Rennen, wo er dann halt zeigt, wie gut er ist.
Das wird wie
geil Pogacar
wäre, damals 2019, der wird ja so
Dritter genau sowas. In
3 Etappen.
Genau, ich wollte gerade sagen, wie geil wäre das, wenn er Dritter wird oder sowas. Und jetzt halt mit dabei ist.
Kann mir vorstellen, dass da richtig was kommt. Es wird ein bisschen, wird sich dann zeigen, ist das auch so ein klassischer 3-Wochen-Fahrer, der ist einfach. Der ist natürlich sehr leicht, der wiegt 54 Kilo laut Pro Cycling Stats. Das heißt, das ist einfach auch noch ein bisschen anderer Fahrertyp. Der wird sich schwer tun in anderen Bereichen, aber berghoch definitiv nicht. Und es wird super spannend zu sehen sein, wie der da klarkommt bei der Vuelta.
Und jetzt kommen wir noch zu einer Henker-Truppe, Team Picknick Post NL. Willst du was dazu sagen?
Ja, okay. Also. Henri-François Renard Hacquin habe ich tatsächlich als relativ gut informiert noch nicht so oft gelesen. Und weiß auch nicht viel damit anzufangen. Ah, okay. War bei Wagner Basar letztes Jahr und hat einen Einjahresvertrag bei Picknick Post NL unterschrieben.
Gut.
Ich sage dazu nichts mehr. Die verlieren übrigens auch noch Nils Ekhoff, einer der wenigen Qualitätsfahrer, wechselt weg von dem Team. Ich würde noch kurz Jayco, Tudor und Co. abfrühstücken. Alles solide Kader.
Ja.
Jayco fährt mit einem Alessandro Covi hin, der ist auch schon in der Vergangenheit sehr gute Rennen gefahren. Bei Tudor können wir mal gucken, was ein Marco Brenner macht. Arthur Kluckers fährt seine erste Grand Tour, könnte vielleicht beim Zeitfahren gut fahren, war bei der Polenrundfahrt im Zeitfahren schon ganz gut. Und Equipo Kernpharma und Burgos Burpellet Berce lassen wir auch mal aus. Bei Equipo Kernpharma kann man einfach nochmal sagen, ist Mats Wenzel, seine erste Grand Tour fährt und auch eine gute Saison. Der ist einfach sehr, sehr stark, war im Nachwuchskader oder Nachwuchsteam von Lidl, ist jetzt 2 Jahre bei Equipo Kernpharma gefahren und hat da schon echt sich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Und ich bin mal gespannt, wie Mats so seine erste Grand Tour fährt. Und glaube, dass der vielleicht nochmal irgendwie 1-2 Jahre bei Equipo Kernpharma fährt, aber danach wird er auf jeden Fall den Sprung in die World Tour irgendwo schaffen, weil das ist ein echt guter Fahrer.
Ja, vielleicht auch, ich meine, Equipo Kernpharma und Burgos, zwei Teams, die wir auch ständig in Auslassergruppen vertreten sehen. Vielleicht sehen wir ihn auch ein paar Mal vorne. Und ich sage nicht, dass er was raus werden kann, aber damit kannst du dich auch ein bisschen präsentieren, dass du vielleicht auch in gewissen selektiven Rennen relativ guter Fahrer bist, wenn du sehr, in dem Fall welliges Terrain hast, die Gruppe fällt auseinander, bist halt immer noch vorne mit dabei, relativ spät eingeholt oder so. Das sind so die Möglichkeiten, wo du als Fahrer eines kleineren Teams irgendwie dich mal zeigen kannst. Finde ich voll spannend. Apropos spannende Fahrer, jetzt haben wir bei UAE, sind wir durch Pogacar drüber gesprungen. Aber
und durch den ganzen Kader sowieso auch.
Ja, deswegen wollte ich sagen, wir haben halt gar nicht
drüber gesprochen. Komplett ignoriert.
Ja, und Pablo Torres fährt halt, was ich halt auch sehr, sehr interessant finde. Ich würde ganz gerne sehen, wie der funktioniert bei der Vuelta.
Ja, ich auch. Aber die Frage ist halt, wie kann er
sich zeigen?
Ich kann dir sagen, also Pogacar hat das GC wieder sicher und fängt dann wieder an, für Pablo Torres zu fahren oder Joao Almeida, je nachdem, wer dann noch von den beiden Jungs vorne ist und fährt dann wieder so als Superdomestik darum.
Das ist frech. Aber das kann schon passieren, ja. Pablo Torres, junger Fahrer, extrem krasse Leistung beim, wer ist der Anstieg jetzt?
Tour de l'Avenir, Colle delle Finestre.
Finestre, genau. Ja. Schneller als Froome damals hochgefahren, schon mit 18 jetzt. Ja. Und bin sehr gespannt, wie er da bei der Vuelta fährt. Aber wie du schon sagtest, im Schatten von Pogacar oder halt auch Almeida, dem Team generell, so ist halt die Frage, wie gut man sich da zeigen kann. Trotzdem halt sehr, sehr spannend. Was glaubst du, jetzt ganz kurz nochmal Frage, jetzt zurück. Was glaubst du, was macht so ein Roglic?
I don't care. Und dann geht er irgendwann. Ich habe das, also mein Gefühl ist, der wird irgendwann aus dem GC rausfallen und dann wird er halt auch irgendwie so ganz wenig Shit geben und vielleicht sogar aussteigen oder ich sage mal so, normalerweise ist der echt stabil bei der Vuelta.
Ja.
Deswegen, das ist das, was wo ich sage bei meiner Einschätzung. Der kann einen auch immer überraschen bei einer Vuelta. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der das Rennen krass prägen wird.
Okay, verstehe. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Dann sollen wir noch mal ganz kurz einen GC abgeben, bevor wir Top 3, bevor wir dann in die Vuelta reinstarten?
Können wir gerne machen. Können wir gerne mal schön daneben liegen.
Ja, let's go.
Lass mal 2, 3 und 4 tippen, statt 1, 2, 3. Ja,
also Pogacar, lass mal kurz raus, stimmt. Soll ich anfangen oder
Oder ganz kurz, sind wir uns einig, dass er die Vuelta gewinnt?
Ja.
Ja, oder? Ja. Also wenn da jetzt irgendwie
alles andere
Geisteskrankes passiert.
Also wir sagen jede Rundfahrt, auch bei der Tour jetzt haben wir gesagt, ja, er wird nicht gewinnen, Del Toro wird gewinnen und so weiter. Aber diese Szenarien, die müssen erstmal, vielleicht haben wir diesmal recht, wenn wir sagen, wenn wir einfach nicht drüber reden. Wenn wir sagen, er gewinnt, dann gewinnt er auf einmal nicht. Aber wir lassen es mal außen vor. Platz 2. Oder 2, 3, 4 soll jeder für sich sagen oder bist du schon soweit?
Hä? Okay, los. Hast du schon im Kopf 2, 3, 4?
Soll ich machen?
Ja.
geil. Ja, nur wie da. Doch, du hast es vorhin reingebracht, finde ich halt spannend. Und Oscar Onley. Meine Meinung.
Meine Meinung ist auch so ein richtig passiv-aggressives Ding. So, meine Meinung. Ja, deine Meinung finde ich sehr, sehr gut. Die teile ich zu. Ja, das wäre auch so meine Reihenfolge gewesen. Da habe ich mich noch ein bisschen hinterfragt mit Felix Gall. So, ja, es ist einfach nur, weil er einen guten Giro gefahren ist. Aber nee, der
sieht ja, aber was kommt jetzt aus. Noch an Fahrern?
Ja.
Also bei vier kann ich streiten, ob noch Skelmose vielleicht genau. Relativ gut, konstant das Ding
Skelmose hat durchdieselt. Auf jeden Fall deutlich mehr vorzuweisen. Ich sag,
ja. Und wie
Onley, Skelmose, Gall.
Ah, krass. Okay, Onley auf zwei.
Ja. Skelmose auf drei, Gall auf vier.
Jano Vidal geht krachen.
Jano Vidal gewinnt zwei Etappen, aber wird dann am Ende Siebter.
Sehr konkrete Einschätzung. Wenn er das hört, denkt er auch so, danke dafür.
Ist so okay, würde ich
nennen. Ja, es ist gut, ja klar.
Ist noch nie Top 10 bei einer Grand Tour gefahren, da würde ich sagen, zwei Etappen und siebter Platz.
Also take it. Der macht einen Pogacar, der wird Dritter. Pablo Torres auf fünf. der ist lange mit dabei, denn der wird einfach mitgezogen bei UAE und irgendwann merken die, okay, wir müssen ja keinen einsetzen, wir müssen gar nicht arbeiten. Lass mal gucken, was wir nach Pogacar noch machen können. Jeder darf fahren, wie er will.
Free for all.
Okay. Cool, dann freut es mich, danke für die Einschätzung und ich würde sagen, das war eine umfangreiche Vuelta-Analyse. Gönnt euch das Zeitfahren heute, ich werde es auf jeden Fall gleich auch nochmal reinziehen und bin gespannt, ob das echt so Harakiri durch den Park geht, wie du es beschrieben hast.
Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.